Hallo zusammen zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir André.
Hallo.
Ich bin Ingo. Viele, viele Themen heute. Wir haben so ein bisschen News-Kram, den wir aufgeschnappt haben. Geht um unsere neue Werkstatt. Wir haben auch den nächsten Open Day hier in Hannover, den wir ankündigen werden. Viele, viele Strecken bei Erlebnis statt Ergebnis, wo man mal hinklicken kann. Brompton G-Line sprechen wir drüber. Und auch die T-Line habe ich hier einfach mal hingestellt mit, weil da fehlt das Video noch. Aber zur Brompton G-Line haben wir beide Videos gemacht. Mhm. Sehr geil, da sprechen wir kurz drüber, was wir von der G-Line halten, weil das, glaube ich, auch ja, insgesamt so ein cooles Thema ist, so Gravel, Faltrad und so weiter, ob man das belächeln muss oder nicht und
ja, auch
für wen das geil ist.
So, aber
genau.
Ja.
Waschmittel habe ich hier, Bikepacking-Waschmittel haben wir neu. Ich habe hier Ventete, weiß ich gar nicht, mal so ausspricht, den Helm habe ich jetzt mal zumindest kurz getestet, der liegt hier vorne auch.
Wanted.
kurz über Netflix, kurz über Strava. Und eigentlich haben wir gar nicht viel. Hast du hier was rausgelöscht?
Ja, aber ich habe auch was dazu geschrieben. Du hast über so ein Rennen, hast du was reingeschrieben? Habe ich gesagt, nee, können wir noch nicht sagen.
Ja, okay.
Aber dafür habe ich Swift Cock auch nochmal reingeschrieben. Wurde das bei dir nicht aktualisiert?
Nee, ich muss.
Das ist auch ein Thema, Swift Cock also. Und unten steht noch eine Lenkereinheit.
Hallo? Wieso ist denn das mit dem Swift Cock hier bei mir weg?
Bin ich im Falschen? Nee.
Ja, nee, er aktualisiert das hier einfach nicht. Egal.
Das ist jetzt die Mid-Show.
Das ist die mittlere Show, die ich, mal gucken, ob ich es rausschneide oder drin lasse. Fangen wir an. Es gibt bei uns einen, wie nennen wir es? Open Day Werkstatttag.
Also, der Name, ich weiß gar nicht, ob der mittlerweile steht, weil es, Open Day war die erste Idee, aber viele Leute bringen das mit der Firma Open in wie sagt man?
Ach so.
Na?
Tag der offenen Tür wäre auch eigentlich im Deutschen.
Ja, und das ist auch irgendwie nicht Tag der offenen Tür, weil auch nicht die ganze Firma so geöffnet ist. Aber man kann hier schon viel sehen. Und die meisten Leute wissen ja, man kann eigentlich zu uns nicht ohne Termin kommen. So, die Tür steht nicht offen, so wie ein normaler Fahrradladen, dass man einfach so reinlatschen kann.
Also man kann immer kommen, das ja, also machen auch Leute, aber ja, es ist nicht so.
Wir haben nicht unbedingt Zeit dann.
Nicht unbedingt Zeit und es ist so auch eher ja, wir machen ja eher so ein Beratungsgeschäft, wo man dann mal Fahrräder explizit auch vorbereitet zum Beratungsgespräch und sonst wie. Ansonsten ist unser Showroom natürlich jetzt trotzdem immer schick, mal anzugucken. Also es gibt, ich merke auch, ganz oft kommen Leute auf Durchreise, sagen mal kurz Hallo. Das ja. Ist immer you're welcome.
Ja.
Ihr seid sehr willkommen. macht auch richtig Bock, weil es auch oft geile Gespräche sind, wenn man dann da ist und die Leute trifft. Aber dann kommt man ja auch nicht für eine Fahrradberatung und sagt, ich muss mal gefittet werden und sonst wie. Das geht dann halt nur mit Termin.
Naja, auch Werkstatttermine sind natürlich, also.
Aber man sieht natürlich trotzdem ein schönes Fahrrad.
Genau.
Ja.
Und das ist ein Tag, explizit seid ihr eingeladen, vorbeizukommen. Also da kann wirklich jeder Mensch hier vorbeikommen, sich mal den Showroom angucken. Den haben wir, ist das ein extra Thema? Nee, das haben wir da drin eigentlich. Wir haben viel im Showroom auch umgestellt. Ja. Paar neue Sachen sind dazugekommen. Paar Sachen sind auch weg. Da muss man ja auch gar nicht so viel teasern. Es gibt auch ein bisschen Klamotten mittlerweile bei uns. Haben wir auch eigentlich noch gar nicht drüber gesprochen. Also
nee.
Paranormal Studios haben wir mit aufgenommen. Verkaufen wir auch mittlerweile schon im Online-Shop bei uns.
Mhm.
Ihr wisst, ich habe so Sachen von denen öfter mal an. Es ist geile Qualität. Es ist also schöne, schlichte Farben. Die Polster sind irgendwie durchdacht. Es ist nicht so einfacher Kram. Es ist auch nicht super billig, muss man sagen. Aber ich finde, was man für das Geld kriegt, ist schon ziemlich geil. Ich weiß, Leute, es gibt auch günstigere Fahrradkleidung.
Wenn sich jemand genötigt fühlt, ja, ist mir viel zu teuer, drunter zu schreiben, macht's einfach.
Ja,
mir ist es mittlerweile auch egal.
Ja, das ist zu teuer. Nee, aber ja, wie gesagt, also ich habe viel zum Beispiel früher so rumexperimentiert, was Hosen angeht. und bin da jetzt einfach angekommen bei denen. Ich weiß, du fährst jetzt zum Beispiel Evolve auch.
Ja.
Aber wenn man Bock hat auf Windel, auf eine Bipshort, dann finde ich das schon ziemlich cool. Und ich habe schon von vielen Leuten gehört, neben mir, das ist einfach ein Polster, was gut funktioniert für die meisten Leute.
Ja, man sieht ja viel damit rumfahren und das macht man ja nicht, weil Paranormal draufsteht, was eigentlich auch ein cooler Slogan ist, davon mal ab, aber
ja, doch, ich glaube auch. Also ich meine, klar ist das auch Style-Kram so.
Ja,
ne?
Ja.
Und was ist daran schlimm, auch so ein bisschen Fashion-Kram mit in Fahrradkleidung zu haben? Das schadet
ja im Gegenteil. Jetzt. Alter, wie ich mich heute Morgen gefreut habe, hier bei minus 5 Grad mit meinem Segra-Mantel und habe ich jetzt mal diese Weste drüber gezogen, die ja so ein bisschen gefüttert ist und so. Die haben ja so ein Konzept, kaufst diesen Mantel und wenn es kalt wird, ziehst du nochmal eine Weste drüber, wie ich mich gefreut habe, dass ich wie so ein Londoner, obwohl die Firma natürlich aus der Tschechei kommt, aber wie ich mit meinem Brompton hier rumgefahren bin, wie geil das war.
Ja, ich
also
habe schon
das
gesagt,
ist schon
genau von der Fashion Week bist du.
Genau, ich bin auch von der Londoner Fashion Week vor allem, bin ich direkt aufs Brompton gestiegen, wo ich gedacht habe, ja, irgendwie ist das ein geiler Style.
Ja.
Der Rucksack hat natürlich alles wieder zunichte gemacht, aber egal. Und der komische Helm dazu, mit einem Specialized-Helm, wo wir hier, aber wie gesagt, der Brompton-Helm liegt ja hier. Der mögliche Brompton-Helm, also der faltbare Helm, sagen wir mal so.
Ja.
Nein, aber also das ist schon klar, Mode gehört dazu. Paranormal fanden wir als Marke richtig geil, fanden wir als, und das ist eine gute Mischung, was andere Marken momentan oder manchmal ja dann irgendwann aufgeben. Die fangen dann vielleicht an mit einer geilen Qualität und dann entwickelt sich so ein toller Markenname und dann irgendwann Investoren und puff. Ich weiß nicht, ob bei Paranormal auch Investoren drin sind. Keine Ahnung, wie die Geschichte dahinter ist bei der Firma. Aber da ist so, da passt es irgendwie noch. Die Qualität plus geiles Branding, geile Schriftzüge drauf und so, und das ist halt irgendwie ganz geil. Auch nicht jeder, muss ja nicht für jeden, muss ja nicht für jeden passen, ne? Ist ja auch klar.
Voll.
Deswegen haben wir jetzt den Showroom komplett umgestaltet, weil wir halt auch generell einen ganz, ganz anderen Weg gehen, was den Fahrradverkauf angeht. Wir müssen aus diesem normalen Massengeschäft so ein bisschen rausgehen. Kann man ja auch mal drüber sprechen, dass wir mit unserem Konzept, mit der geschlossenen Tür sozusagen, eben kein Schaufenster und sonst, wie können wir halt nicht versuchen, 100 Orbeas im Jahr zu verkaufen. Das funktioniert halt nicht so gut. Und du musst aber heutzutage, um halbwegs das kostendeckend erstmal hinzukriegen und dann vielleicht irgendwann noch Gewinn zu schreiben, relativ krass Mengen durchschieben mit geringer Verkaufsspanne, wo du Geld verdienen kannst. Und das können wir einfach mit unserem kleinen, ein bisschen Boutique-Geschäft hier vor Ort gar nicht so abbilden. Und deswegen haben wir da einen Move gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das können wir so nicht mehr machen. Deswegen auch der Orbea-Ausverkauf. So schön, wie wir die Marke finden, auch mit dem Genossenschaftskonzept dahinter. Das ist ja nach wie vor eine geile Marke und auch viele, viele andere Marken da draußen, die eben genau das machen, wo du zu einem Fahrradladen gehst, wo 30 Rennräder stehen und du suchst dir die perfekte Farbe, die perfekte Brand aus und so weiter. Das können wir nicht. Wir sind halt der Laden, der voll spezialisiert ist auf, es kommt jemand und sucht sich vielleicht einen schönen Rahmen aus, auch einen hochwertigen, teuren Rahmen und sich dann Laufräder dazu, welche Schaltung und sonst wie, dann bauen wir das hier custom auf. Also eher dieser Schritt drüber, der natürlich, wo viele auch wieder in die Kommentare schreiben, ist mir zu teuer und Apotheke und was auch immer, aber das ist halt das, was uns Spaß macht.
Ja.
Das, was wir selber fahren. Ich baue mir selber gerade ein Envy Melee auf, da werdet ihr sicherlich auf diesem Kanal demnächst auch viel hören, sehen vor allem, denn da ist geplant, das auch mit dem Video ein bisschen zu begleiten, so ein bisschen zu vloggen am Donnerstag. Freue ich mich auch tierisch drauf, aber das ist halt ein Prozess, wo man viel Geld in die Hand nimmt und was sich was Spezielles aufbaut und sonst wie, das gehört halt mit dazu. Der eine so, der andere so. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch die Versandrad-Fahrräder, die man sich einfach klickt für weniger Geld. Aber auch viel Geld, davon mal ab. Da kannst du auch viel Geld auflassen.
Ja,
ne? Aber das hat alles seine Existenzberechtigung. Genauso wie es billige Uhren und teure Uhren gibt und billige Autos und teure. Und dann kommt auch wieder so ein Style-Faktor vielleicht dazu, wo man sagt, ich will auch so einen bestimmten Style haben. Da werde ich dann auch noch mal im Detail drauf eingehen, warum es das Melee wird, warum ich den Style geil finde und so weiter. Ja, und warum andere den vielleicht total bescheuert finden. Mhm. Der eine, der braucht irgendwie einen fetten Markennamen, wo man sieht, dass es teuer ist. Der andere will ein bisschen Understatement und der nächste so ein Mittelding und so weiter. Das ist halt, ist ja die schön, dass wir so eine Vielfalt haben. Ja. Die leben wir ja hier auch. Wir sind ja nicht verschlossen gegenüber, auch werkstattmäßig, wo wir zur Werkstatt wieder den Rahmen zurückbringen, sind wir ja offen für alles. Ne? Also wir reparieren die Canyons und die Roses auch hier. Sehe ich sehr oft natürlich.
Ja. Alles, ja, ja, klar.
Ja, da sind wir super offen und auch hier im Podcast offen, dass wir über andere Brands sprechen, die wir nicht haben, die wir gar nicht verkaufen, auch nicht verkaufen wollen vielleicht oder können, dürfen, was auch immer. Oder es ist halt einfach nicht unsere Infrastruktur, das vielleicht auch nicht hergibt, Lagerstruktur nicht hergibt und so weiter. Jeder das, was er machen kann und unsere kleine Nische. Und da werden wir auch, haben wir auch noch ein paar Überraschungen parat. Da werden wir auch dann wieder jetzt neue Wege einschlagen, womit ihr vielleicht nicht rechnet, mhm, in Zukunft mit Materialien abseits von Carbon, sage ich mal.
Genau, ja. Und, ja, und die Werkstatt, du hast es gerade gesagt, wir sind so offen in der Werkstatt und die Werkstatt ist auch eine offene Werkstatt jetzt geworden, weil ja, direkt am Showroom liegt ein Raum, ein Büroraum, der verglast ist und man kann vom Showroom jetzt auch in die Werkstatt gucken. Das ist halt auch ganz cool, finde ich. Also so alleine, um hierher zu kommen und mal zu sehen, was haben wir für Fahrräder und da drüben werden die geschraubt. Man kann alles genau beobachten und sehen. Ich finde es total cool und unsere Werkstatt ist natürlich jetzt auch doll im Umbau gewesen und eigentlich ist es immer noch nicht ganz fertig, aber wir haben das Datum noch gar nicht gesagt. Der 8.3. ist es, ja. 10 bis 15 Uhr, sage ich aber auch
ist am Samstag. Ende
nochmal. Ja. Genau. Ja, ist ein Samstag, genau. Und ja, gleichzeitig ist es so ein bisschen auch die Werkstatteinweihung dann eigentlich, ne?
Ja. Ja, ja.
Und im Zuge dessen gibt es natürlich so ein paar kleine Highlights auch für euch, dass ihr hier nicht nur reinkommt, euch einmal im Kreis dreht und wieder nach Hause geht, sondern wir haben auch in der Werkstatt, bieten wir so einen kleinen Check an. Das ist sozusagen Pre-Inspektions-Check, würde ich ihn mal nennen. So, ich weiß gar nicht, was dann im Flyer stehen wird, aber es ist sozusagen so ein kleiner Check, okay, wie ist der Verschleiß von meinem ganzen Antrieb, Kette, Kassette und Kettenblätter werden sich angeguckt, Bremsbeläge, ob alle Lager laufen und so weiter.
Ja, ich würde sagen, so ein 2-3-4 Minuten Schnellcheck wahrscheinlich, den ihr macht.
Genau.
Wo ihr sagen könnt, ihr könnt dann nicht in die Tiefe gehen und sagen, irgendwas reparieren und sonst wie. Ihr könnt sagen, ja, fahr da mit noch 3 Monate und komm dann. Oder fahr da mit den ganzen Sommer und komm dann.
Ja.
Oder ihr sagt, okay, wenn du jetzt nicht die Kette wechselst, hast du ein Problem.
Ja, genau. Also ihr seid herzlich eingeladen, eure Fahrräder mitzunehmen. Die werden einmal schnell durchgecheckt. Und ihr könnt natürlich auch direkt einen Termin machen für die Werkstatt. Wie gesagt, an dem Tag wird das nicht passieren. Aber zeitnah können wir euch dann da Termine auch anbieten.
Ja, ja, das auf jeden Fall ja auch. Oder zumindest euch auch Tipps geben hier, das müsst ihr vielleicht mal ändern und so weiter.
Ja.
Und ja, damit es vielleicht auch irgendwie einen Anreiz gibt, hier mal vorbeizukommen und sich das Enjoy Your Bike, den neuen Showroom zu sehen und sonst wie. Einen kleinen Flohmarkt machen wir mit Ware, die vielleicht mal von Kunden zurückgeschickt wurde, vielleicht wo die Verpackung beschädigt ist oder ähnliches, wo man vielleicht auch einen kleinen Schnapper noch abgreifen kann. Mhm. Also das muss man mal gucken, wie viel das ist, weiß ich gar nicht genau. Aber sicherlich auch lohnenswert. Kleinen Kaffee, nee, Kaffee gibt's oder weiß man das noch nicht?
Kaffee wird's geben, ja. Genau. Und ich glaube, Kuchen wird's auch geben.
Genau, kleinen Kaffee, kleinen Kuchen.
Also nicht nur kleinen Kaffee, sondern eigentlich coolen Kaffee, ne? Also
ja, ja.
Ziemlich geilen Kaffee.
Ja, da lassen wir uns nicht lumpen, ne?
Da wird natürlich hier eine schöne Kaffeemaschine mit zwei coolen Typen stehen und die haben sogar noch ein paar Fahrradmagazine on top, die mit auslegen und so. Also
ja. Nicht
hier irgendwie das Magazin, was es irgendwie beim Edeka um die Ecke
auch gibt,
sondern echt richtig coole Sachen dabei, ne?
Genau, Meet and Greet, wir sind alle hier, freue mich auch schon drauf, Leute zu treffen, zu quatschen, was auch immer.
Ja, vielleicht auch mal cool zu sehen, wie sieht die Firma eigentlich aus, wo wird hier gedreht und sowas, wo
genau.
sind die Studios.
Muss ja. ich den Podcast-Raum, in die Richtung ist der ja immer aufgeräumt, aber in die Richtung, wenn ich jetzt die Kamera drehen würde,
ja, das ist
muss ich vielleicht dann auch mal aufräumen.
Ja, lass es so, ist authentisch.
Auch da, auch hinterm Sofa ist auch so eine Ecke da bekommt, landet auch immer mehr von dem hier so Muster und Originalverpackung und was nicht alles da alles landet.
Das sieht echt krass aus.
Triathlon-Anzüge haben wir hier. Im Rahmen des Umbaus und Aufräumens habe ich 3 Triathlon-Anzüge. Wenn ihr XL-Triathlon-Anzüge braucht, ich glaube, 1L und 2 in XL habe ich hier rumliegen. Mhm. Meldet euch. Genauso wie die Überzüge aus der Pre-Show, würde ich ja fast sagen, verschenke ich. Oder spendet was an World Bicycle Relief oder an mich. Und dann kriegt ihr die. Dann kriegt ihr die. Vielleicht lege ich die einfach mit auf den für einen ganz schmalen Euro mit auf den Sale-Dings. Und hochwertige hier, wie heißt diese französisch? Also richtig, die waren mal 200-300 Euro wert. Mhm. Aber die jetzt nochmal irgendwo online zu stellen, macht auch nicht so richtig Sinn. Deswegen haben wir wahrscheinlich im Flohmarkt haben wir viel. Ich habe ja auch irgendwie im Schrank noch irgendwelche Muster versteckt, die ich mal irgendwo ausprobiert, die es vielleicht nie in den Shop geschafft haben. Mhm. Das liegt ja hier auch manchmal rum. Deswegen, also, ja, freue ich mich richtig drauf. Also könnt ihr auch Fotos machen, denn wenn ihr Podcast-Raum, dürft ihr euch auch zumindest nicht, vielleicht, wenn jemand da von uns dabei ist, dürft ihr euch auch mal aufs Sofa setzen, mal ein schönes Foto. Mit dem Greenscreen im Hintergrund könnt ihr dann irgendwas reinpasten, was ihr wollt. Vielleicht denke ich mir auch was Schönes aus. Deswegen, also freue ich mich richtig drauf. Mal gucken, ich kann es nicht einschätzen, ob jetzt 50 Leute kommen, 20 Leute, wenn es zu viele werden, keine Ahnung. Dann kommt wenigstens mit dem Fahrrad, damit wir nicht Parkplatznot haben hier in Linden.
Ja.
Samstags ist auch Lindener Markt, also so Parksituation ist nicht die beste wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, im Umkreis kann man schon irgendwie parken, ne?
Ja,
aber da sollte man ein paar Minuten
einplanen.
Im Notfall
so 5 bis 10 Minuten, wenn man vorne an der, da am E-Mit-Zentrum und so, da kann man bestimmt parken zur Not.
Also genau, 10 bis 15 Uhr.
Ist 8. März, 10 bis 15 Uhr.
Ja.
Alles
wird cool, ich freue mich richtig doll drauf.
Ja, ich auch. Wird geil. Hoffe ich. Ja, und es ist echt schick geworden hier. Das muss ich schon mal sagen. Schönen Dank an die Kollegen, die da auch mit in Hochtouren dran gearbeitet haben. Und so diese Ecke mit dem Helm und Klamotten und so, ganz schön. Schön in der Mitte ein schöner, weiträumiger Bereich jetzt, wo man Beratungsgespräche dann führen kann und wo man dann direkt die Fahrräder auch daneben sieht.
Ja.
Richtig cool.
Finde ich auch.
Der Frühling steht vor der Tür. Bei uns wird es jetzt am Wochenende endlich auch mal wieder über 0 Grad, also richtig warm. Ich glaube sogar zweistelliger Bereich. Und meistens ist das der Punkt, wo man anfängt, sich Gedanken um ein neues Fahrrad zu machen oder eben auch um sein gebrauchtes Fahrrad zu verkaufen. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, als Werbepartner wieder Bicycle mit an Bord zu haben. Und ja, ich freue mich auch besonders deshalb, weil man das auch wirklich sagen kann, okay, das ist die coolste und perfekteste Plattform, wenn es darum geht, Fahrrad und Fahrradteile zu verkaufen. Egal, ob ich Käufer oder Verkäufer bin, beim Fahrradverkauf muss ich ja wirklich gucken, erstmal das Fahrrad online zu bekommen, welche technischen Daten ich eingeben muss, Fotos und so weiter. Dieser Prozess ist super einfach bei Bicycle. Viele Dropdowns, wo ich schon Schaltgruppe und so weiter auswählen kann und gar nicht viel Text schreiben muss, lad meine Bilder hoch, bin fertig, krieg sogar einen Preis vor. Das heißt, Bicycle hat auch eine Datenbank im Hintergrund und weiß ungefähr, was so ein Fahrrad kostet und bietet das Fahrrad dann mit einem Mausklick, und das ist bis dahin auch alles noch kostenlos, mit einem Mausklick in 25 Ländern an, inklusive der USA und natürlich ganz Europa. Habe also wirklich eine große Zielgruppe. Und dadurch, dass Bicycle mir auch das Shipping-Label zuschickt, muss ich mir nicht mal Gedanken um den Versand machen. Ich muss das Fahrrad nur noch verpacken. Da auch gibt es einen Service, für 30 Euro kriegst du dann den perfekten Karton, damit das Fahrrad mit Anleitung und so weiter perfekt eingepackt werden. Gibt es auch ein Anleitungsvideo und so weiter. Das heißt, als Verkäufer super, super einfach. Ganz, ganz viele Hürden, die es nicht mehr gibt. Und das Fahrrad geht auf den Weg. Ja, und was natürlich auch wichtig ist, der Käufer ist sicher mit Käuferschutz. dass er auch wirklich ein Fahrrad bekommt. Und das ist ja sozusagen dieses Henne-Ei-Ding. Als Verkäufer profitiere ich davon, dass die Käufer wissen, wie sicher sie unterwegs sind und auf der Plattform auch wirklich sagen, ich klicke da ein Fahrrad. Ja, und das, was ich euch eben erzählt habe, dass das beim Listen mit den Dropdowns alles so schön ist, auch so was Rahmengröße und Ähnliches angeht, ist natürlich für den Käufer genauso wichtig, dass er auf diesen Pool von Fahrrädern, im Moment gibt es 25.000 Fahrräder auf bicycle.com, dass er relativ schnell durch Auswahlmöglichkeiten die richtige Rahmengröße findet, die richtige Marke und so weiter und dann durch Filtermöglichkeiten einfach auch sehr schnell zum passenden Rad kommt. Also alle profitieren irgendwie davon, dass diese Plattform wirklich so perfekt ums Fahrrad gebaut ist und vor allem um diese sichere Transaktion gebaut ist. Wie so eine kleine Community da. Also schaut euch das mal an. Wie gesagt, einfachstes Listen des Fahrrades, super einfaches Kaufen des Fahrrades, super sicher. Auch das Verhandeln des Preises. Man kann Angebote abgeben, man kann sich kurz eine Frage stellen und so weiter. Alles super und der Kaufprozess direkt bei Bicycle, treuhändisch, sodass das Geld auch nicht verloren gehen kann, dass da kein Betrug stattfindet. Ja, bicycle.com/enjoyyourbike, da auf jeden Fall den Gutscheincode abholen für die Seller Protection 30%. Danke für die Unterstützung und ja, bicycle.com/enjoyyourbike. Okay, wenn ihr Radfahren wollt, Erlebnis statt Ergebnis, die Vereinsausfahrten muss ich hier auf jeden Fall nochmal anteasern. Da gibt es jetzt die ersten Fahrten für 2025 sind rausgekommen.
Ja, genau, gab es vor ein paar Wochen schon mal, irgendwie an einem Wochenende wurden die gedroppt und jetzt gibt es schon wieder viel, viel mehr. Richtig geil.
Ja.
Glaube ich zumindest.
Genau, also wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 15 auf jeden Fall sehe ich hier schon auf der Strecke, auf der Seite. Ich verlinke das unten mal. Also die Vereinsausfahrten, da habt ihr auf jeden Fall den Anfang macht der 29. März, 92 Kilometer Graveln, Herrenhäuser Gärten bis zum Stahlnuder Meer, jetzt hier in Hannover. Da habe ich mich auch schon fest eingeplant eigentlich.
Habe ich mir auch meinen Terminplaner geschrieben.
Wenn da das Wetter geil ist, Start ist um 10 Uhr, also der Start ist glaube ich einheitlich fast immer um 10 Uhr, manchmal auch 9 Uhr, steht aber auch immer dabei. Ihr müsst Vereinsmitglied sein, um da mitfahren zu dürfen. Kostet nur 24 Euro im Jahr. Mhm. Also geschenkt. Selbst wenn ihr nicht mitfahrt, bleibt immer Geld übrig, was an World Bicycle Relief geht. Ja. Also es ist nicht Geld, was ihr verschenkt, wenn ihr vielleicht gar keine Ausfahrt schafft. Wir haben aber dieses Jahr auch die Möglichkeit von Schnupperfahrten. Da ist, glaube ich, der aktuelle Stand, dass vor Ort dann der Guide so einen Zettel sich unterschreiben lässt, damit die Versicherung greift. Oder eben, damit das sozusagen rechtssicher vonstatten gehen kann, dass ihr einfach mal mitfahren könnt, ohne gleich Mitglied zu sein. Aber ansonsten fände ich es auch cool, wenn ihr es einfach klickt. Wenn ihr da einmal mitfahrt, lohnt es sich ja schon.
Ja.
Deswegen alleine die Guides, die Touren planen, das ist halt alles zu 100% die Strecken befahrbar und Ortskenntnis da, ne? Weil das geht wirklich, und das ist halt überregional. Ne? Wir haben jetzt in Hannover den Start, dann gibt es hier Edertal, Sauerland, Kraichgau, München, einmal um München rum, Havel und Rinn, zwischen Havel und Rinn. Dann Deister Gravel wieder, findet auch statt, der ist am 26. April. Bremer Süden, Derneburg, wo ist das hier? Weiß ich gar nicht.
Das Derneburg?
Eifel, nee, hier das nächste, MTB so. Dirty Bart in der Eifel, ein 142 Kilometer Ding. Mhm. Rennrad gibt es auch, 78 Kilometer, 122 bei Paderborn. Franken, From Sea to Summit, wo ist das? Ach, das ist in Hannover. Ah, geht am Stahlnuder Meer los, das ist
genau,
ja geil.
Ja.
Den kenne ich ja auch noch gar nicht.
Das ist aber Rennrad dann, ja.
Ja, da habe ich auch Bock drauf.
Mhm.
Pyrmonter Türme, Deiche, Leuchttürme, Türme, das ist, ja, man weiß, der Ort und Ottifanten bei Aurich.
Ja, gibt es coole Sachen. Also tatsächlich
Südpfalz.
Natürlich viel, was in Hannover und Umgebung ist, aber auch viel, was dann so richtig weit weg ist. Also schaut da auf jeden Fall mal rein.
242 Kilometer Overnighter Usedom, auch richtig geil. Nürnberg sehe ich hier noch. Derneburg nochmal, also richtig krass. Und ein Datum müsst ihr euch auch vormerken. zwischen am 8. bis 10. August wird es ein Erlebnis statt Ergebnis Community Event geben. Also das, was wir eigentlich schon länger geplant haben, so eine Art Sommerfest. Mhm. Auch mit Rides und so weiter. Das ist jetzt gerade in Planung, aber das Datum steht schon. Wird auch im weitesten Sinne wohl Raum Hannover werden hier. Mhm. Also das könnt ihr euch vielleicht auch schon mal eintragen, 8. bis 10. August. Und das ist, ja, bin ich schon, jetzt haben wir ja neue Vorstände. Ich bin immer so ein bisschen in CC involviert, was so im Hintergrund gerade passiert und geplant wird. Das ist richtig geil. Mhm. Also da ist gerade richtig Dynamik drin und ich habe so das Gefühl, das wird gerade so richtig erwachsen, dass da wirklich was passiert, dass es sich auch für jeden lohnt und diese Strecken und dass man diese Rides da vielleicht auch mal mitmacht, das ist richtig geil.
Ja.
Freue ich mich auch richtig drauf dieses Jahr.
Echt cool.
Also klickt da drauf, merkt euch das vor. So, jetzt habe ich auch hier endlich deine Updates drin. Du wolltest über den Zwift-Cock mit COG geschrieben sprechen.
Ja, habe ich ein Video von gemacht und ausprobiert und mich dabei tatsächlich auch selber geinfluenced, weil ich ich bin ein richtig großer Fan davon gewesen. Ich habe vorher, bist du schon mal gefahren?
Also ja, wir müssen erstmal für die vielleicht unsere sonstigen Videos nicht kennen, erklären was ein Zwift-Cock ist.
Okay.
Weil ja, das ist so rein sprachlich könnte man es erstens missverstehen und zweitens weiß man auch nicht, was es sein könnte.
Ja, also es ist ein Ritzel mit so ein bisschen Adaptern rechts und links und das kann man auf ein Shimano, also so ein HG-Freilauf auf einem Trainer draufstecken, anstatt der Kassette auf so einem Smart-Trainer, den man zu Hause
hauptsächlich
hat.
Hauptsächlich Kick Core oder auch andere noch?
Tatsächlich komme ich gleich noch zu was ist kompatibel und was ist nicht. Also es gibt so eine Liste an Trainern, das hatte ich auch im Video verlinkt. Da könnt ihr schauen, ist euer Trainer kompatibel oder nicht. Das ist auf jeden Fall ein großes Ding gewesen, dass alte Kicker nicht kompatibel sind mit virtueller Schaltung. Aber komme ich gleich gehen wir nochmal ins Detail drauf und es gibt auch einen Workaround, also gleich aufpassen auf jeden Fall. Ich erkläre einmal zu Ende, es ist im Prinzip so, dieses Zwift-Cock, also Cock heißt Ritzel übersetzt, das kommt in Kombination mit dem Zwift-Click und das ist eine kleine Fernbedienung, mit der man also Plus und Minus hoch und runter schalten kann, aber auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel Intensität von einem Workout. Ihr kennt ja diese ERG-Fahrten wahrscheinlich. Da könnt ihr dann sozusagen 5 Watt mehr oder weniger geben.
Das ist immer das, wenn man Intervalltraining macht.
Genau, zum Beispiel. Ja, oder auch für Grundlage, ne? Also ich meine Grundlage, wenn ich meine Enduco-Workouts in Zwift lade, dann.
Aber ist ja auch ein Intervall. Also
genau, ja.
Ist ein Workout. Halt, du hast ein Workout in Zwift reingeladen, wie auch immer. Ja. Intervalltraining oder manchmal halt auch einfach Grundlage. Aber dann sagt dir das Workout tritt bitte 200 Watt und dann 200 Watt und dann trittst du auch exakt 200 Watt und egal wie langsam oder schnell du trittst, es bleibt bei 200 Watt. Das ist der sogenannte ERG-Mode, wer das nicht weiß.
Ja.
Und den kann ich halt immer hoch und runter regen. Ich kann halt Zwift sagen, heute bin ich mal nicht so fit, mach mal 10% weniger.
Mhm.
Und das ist das, was du über die Pfeiltasten auch regeln kannst. Also
das ist halt super nervig immer gewesen, finde ich, wenn man da irgendwas anpassen will oder sowas, dann irgendwie auf sein Handy entweder in der Companion-App zu drücken oder irgendwie auch noch am Laptop. Also ich benutze zum Beispiel das MacBook dafür und das ist nervig einfach, nach vorne zu greifen und dann da hier, muss das Menü erst aufmachen und weiß manchmal nicht, wo die Maus ist. Ich keine Ahnung, ob andere da auch Probleme mit haben, aber bei Zwift manchmal poppt das Fenster so hoch und dann wieder runter oder sowas. Das fand ich immer total nervig. Es ist voll geil, finde ich. Und im Prinzip, wenn man nicht diesen ERG-Modus benutzt, dann hast du jetzt die Möglichkeit, auch damit zu schalten und kannst dir sozusagen eine virtuelle Schaltung anlegen. Das kann irgendwie 2x12 sein, das kann aber auch 1x24-fach sein. Ist im Prinzip auch völlig egal. Also ich meine, vorher konntest du auch mit deiner Kassette die Trainerschwierigkeit einstellen, das kannst du auch weiterhin, aber du machst ja deine ganze Kassette, auch die virtuelle, machst du entweder alle Ritzel kleiner oder alle Ritzel größer. Und die Bandbreite, das ist halt ein Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel auf irgendwie so ein altes Rollenrad oder so dann nur drauf hast. Und das kann siebenfach schalten oder so. Dann war immer das Problem, ja, wenn ich jetzt Alpe de Swift fahren will oder so, dann habe ich irgendwie diese, ja, vielleicht 2x7 Gänge oder so und das hat mir vielleicht nicht gereicht. Und das ist schon mal das erste Feature für mich irgendwie. Du kannst halt auch mit, in Anführungszeichen, alten Gurken da halt mit einer geilen Schaltung fahren, ne?
Also virtuell, hast du einen Hoch-Runterschalter oder zwei?
Du hast einen Klick sozusagen.
Einen, der Plus-Minus macht. Und wie genau. Schaltet man das Kettenblatt vorne dann?
Also es wird automatisch, wie man das zum Beispiel bei Shimano oder so. Oder.
Ach, der macht dann eine Automatik?
Genau, ja.
Okay, also weil du 2x12 gesagt hast und ich mich gefragt habe, wie schalte ich denn jetzt? Okay, ja. Weil beim Kickerbike habe ich ja auch eine virtuelle Schaltung und da kann ich halt auch, habe ich das auf SRAM gestellt, rechts, links, hoch, runter und beide, also dann schaltet da das große Blatt. Also das mache ich da alles manuell.
Du kannst auch, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, also es gibt genau dieses SRAM-Modus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass wenn du Plus und Minus gleichzeitig drückst, dann sozusagen dein Kettenblatt schaltet.
Ja, ja. Okay.
Bin ich mir nicht ganz sicher.
Spezialfragen hier, ne? Das
ja, ja, aber also kommen wir irgendwie.
Ist nicht schlimm, ja.
Ja, in meinem Pick kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Genau, also das ist irgendwie der erste Vorteil, finde ich, so von der Übersetzung und sowas. Und ja, du musst halt nicht mehr eine bestimmte Kassette da hinten drauf haben, sondern hast halt das eine Ritzel und es ist halt völlig egal. Also ich schalte zum Beispiel dieses 1x24-fach, das reicht mir ja. Es ist irgendwie, du musst ja nicht drüber nachdenken.
Kann man auch schummeln, dass man sagt, ich mache mir hier mal so ein 1x15-Setup? Oder sagt er irgendwann bei 12 ist Schluss? Weil ich habe zum Beispiel beim Kickerbike habe ich 2x13 konfigurieren können, was ich sehr feiere, weil damit kann ich alles abdecken.
Ja, ja, ja.
Ich habe mir relativ große Kettenblätter vorne und glaube eine 10,33, 10,36, weiß ich nicht mehr, hinten konfiguriert. Mit 2x13 habe ich schön kleine Sprünge auf dem Kickerbike und trotzdem 2x13, die es ja im Real Life nicht gibt.
Ja, also du hast, ich glaube, du hast nur 1x24-fach, dann
Aber das sind 1x24, heißt das dann auch.
Okay. 1x24 ist sozusagen so dieses Mixed Terrain.
Das ist sozusagen 2x12, nur dass das hintereinander wegschaltet.
Ja. Muss halt nicht drüber nachdenken. Also für mich.
Aber das ist ja geil. 1x24 ist ja voll geil.
Ja, ja. Gibt es auch noch nicht.
Nee. Ja, ja, aber es ist ja tatsächlich das, was man ja draußen nicht ganz oft nicht macht, weil du zu schaltfaul bist. Du müssten ja eigentlich immer vom großen, kleinen und hinten so schalten, genau, dass du den perfekten Gang und möglichst kleine Pausen, also Abstufungen hast dazwischen. Das geht ja im echten Leben, machst du das ja kaum.
Ja, ja, ja.
Und das ist ja voll geil, dass das ja virtuell ja easy ist. Das machst du einfach 1x24, geil.
Für mich war, also bevor ich das ausprobiert habe, war ich eigentlich eher dagegen, muss ich sagen, weil ich war zum Beispiel jetzt eine Shimano Di2 mit einer ganz normalen Kassette habe ich immer zu Hause auf meinem Kicker gehabt und mir hat das irgendwie gefallen, diesen Schaltvorgang zu haben und also ich wusste genau, was ich tue, ich kann es auch sehen und so und irgendwie vom Gefühl her dachte ich, das wird sich geiler anfühlen und das ist es gar nicht. Also ich war halt unfassbar überzeugt davon, wie geil jetzt diese virtuelle Schaltung ist, weil natürlich hast du unfassbar viel weniger Geräusche, ne?
Ja, ja.
Es ist halt nicht eine Kette, die irgendwo reinklackt oder irgendwie sowas. Du hast natürlich auch nichts mit Kettenabwürfen oder so, kannst halt unter Volllast schalten, also wirklich alles reintreten, was du willst und dann einfach schalten.
Seitdem gewinnst du die Zwift-Rennen auch alle, ne?
Ja, also tatsächlich ist das eine Sache, du hast natürlich eine Haptik, also du drückst drauf und du merkst, wenn du drauf drückst. Aber es ist schon ein bisschen weird. Ich habe jetzt einen Sprint mal auch ausprobiert damit, weil für mich war immer, also ich habe sozusagen, wenn ich auf so ein Sprintsegment zufahre, dann weiß ich, okay, ich schalte jetzt vielleicht so 2, 3 Ritzel oder so vorher und trete dann da ordentlich rein. Das muss man noch mal ein bisschen üben, weil natürlich, da ist irgendwie nicht deine Kette, die aufs andere Ritzel kommt, sondern der Widerstand ändert sich in der Rolle. Ne? Das ist schon vom Gefühl her ein bisschen anders. Aber
da gewöhnt man sich. Aber genau. Das habe ich beim Kickerbike ja auch. Klack, 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 dann weiß ich, zack, wird schwerer.
Ja.
Ich glaube, das spürt man. Wie viel Leck hat denn das? Ist das instant, wenn man drückt?
Ist ganz leicht versetzt, würde ich sagen, ja.
Ja, da kann das Kickerbike zum Beispiel schneller sein, weil das ja kabelverbunden ist und nicht auf Bluetooth angebunden. Mhm. Weil da habe ich das Gefühl, das schaltet immer instant.
Ja, du musst ja auch sehen, der Klick, der schaltet auf deinen Computer und der Computer schaltet auf deinen Trainer.
Ach, Zwift gibt ja den Widerstand weiter an den Kickercore. Okay. Ja. Schalter an Zwift, Zwift an, ja gut, das geht ja nicht instant.
Und
ja.
Für die Leute, die das Video jetzt auch nicht gesehen haben und das zum ersten Mal hören, das ist halt auch nur mit Zwift kompatibel. Also es heißt halt auch Zwift-Core
und Ruby, glaube ich, habe ich jetzt online irgendwo gesehen, News.
Echt?
Ja, es gibt wohl, ich meine, es war Ruby, ich glaube, es war Ruby, wo es jetzt auch geht.
Okay.
Ja, ich glaube aber, die haben sich reingehackt in das Bluetooth-Protokoll. Ich meine nicht, dass Zwift gesagt hat, ja super, Ruby, Handshake, ihr dürft da machen, sondern die haben es selber hingekriegt.
Es ist ja auch
das ist so wie der Headwind, dieser Headwind-Hack, wo man das Bluetooth-Protokoll einfach benutzt, um den Headwind mit diesem Drehrädchen, was wir hier immer besprochen haben, zu steuern. Bastellösung. Findet ihr irgendwo in einem der letzten Folge, weiß ich nicht, ob ich das noch so schnell wieder den Link finde. Wie auch immer, aber das ist tatsächlich wahrscheinlich der gleiche Weg, den die gegangen sind, dass sie sagen, wir knacken das Protokoll. Was heißt, wir knacken? Das hörst du einfach ab, kannst du analysieren. Analysieren das Protokoll und versuchen, das auch hinzukriegen.
Naja, an sich müsste das möglich sein. Ne?
Ja, aber ich meine, Ruby war es.
Ja.
Aber sonst offiziell Zwift nur kompatibel.
Genau, ja. Und also ich bin ziemlich geflasht davon, muss ich sagen. Und mein größtes Highlight ist eigentlich, weil ich jetzt auf dem Rennrad immer Shimano gefahren bin und also eine 2x12-Schaltung und auf dem Gravelrad habe ich jetzt eine SRAM Mullet. Und es war halt für mich nie möglich, einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal mit dem Open, anstatt mit dem Rennrad oder sowas. Das war halt mit voll viel Arbeit verbunden. Dann, eigentlich, wenn man es geil haben will, muss man einen Freilaufkörper ziehen, einen anderen Freilauf drauf, andere Kassette und dann das Fahrrad rein. Und so ist es halt so, ich habe es auch im Video, habe ich sogar mein Lastenrad da reingemacht, weil es einfach, es ist halt super easy. Ne?
Wie viele Zähne hat denn der Cock?
14.
Also 14 Zähne und die sind 12-11-fach kompatibel oder was?
Mit allem, ja.
Also auch 10-fach oder sonst wie, ist egal.
Genau, kannst auch 7-fach halt drauf fahren, ne?
Warum geht das, dass das mit allen Ketten kompatibel ist?
Weil es halt dünn genug ist. Es ist aber so, dass natürlich, wenn du jetzt eine 7-fach-Kette oder irgendwie eine Einfachkette oder so da was drauf montieren würdest, dann hätte die Spiel.
Mhm.
Es ist aber, also es ist eigentlich zu vernachlässigen. Du hast halt eine super gerade Kettenlinie, du schaltest eigentlich aufs kleine Kettenblatt. Und dann bist du in der Mitte hinten vom Schaltwerk, also je nachdem, ne, wie viel Fach du hinten fährst, dann bist du im Gang 6, 7.
Also oder eine ganz gerade Kette, dadurch ist es auch egal, wenn die Kette auf den Ritzel ein bisschen Spiel hat, weil es ja sowieso gerade ist und Unterzug sich sowieso nicht nach rechts und links bewegt.
Ne? Ja, also da merkt man nichts, ne? Also
ja, das
ich meine, mit einer Einfachkette würde jetzt sowieso keiner auf die Idee kommen, da drauf zu fahren, so, aber also ich meine, alles Gängige, so. Kannst du halt drauf werfen. Cool. Also Verschleiß hatten manche gefragt, das wird halt saugering sein, ne?
Ja, das gut, das kleine Blatt verschleißt denn mehr, wenn man das kleine Blatt fährt, statt dem großen vielleicht, was man sonst immer mal mit benutzen würde, wenn man eine normale Kassette fährt. Aber das ist ja auch, den Verschleiß hast du halt. Wenn du dein normales Rennrad Indoor fährst, hast du ja natürlich immer ein bisschen. Wenn im Winter da 2.000, 3.000 Kilometer Zwift fährst, hast du 3.000 Kilometer Verschleiß.
Ja, aber...
Ist ja normal.
Guck mal, also wir hatten jetzt wieder einen Kunden in der Werkstatt diese Woche, der hat einen Werkstatttermin gemacht und meinte, Kette müsste auch mitgewechselt werden. Und dann habe ich die durchgemessen und die war halt noch super. Und er ist halt irgendwie wiedergekommen, um das Rad abzuholen. Also waren noch ein paar andere Sachen an dem Rad. Und ich meinte, ey, Kette ist richtig gut, so... Einmal neu wachsen und also der wächst seine Kette auch. Und der meinte, was? 7.000 Kilometer drauf. Und der tritt da halt auch rein, ne?
Ja,
also, ja. ist halt noch gut.
Ja gut, aber der Game Changer ist da ja auch nach wie vor das Wachsen, glaube ich.
Ja, ja klar, also du schaltest nicht, du hast eine gerade Kette, schalten ist natürlich krass, drin ist es nicht dreckig, da regnet es auch nicht,
ja, ja.
Wachs drauf, also oh. Wie viel Kilometer
du fährst man... Du auch die gewachste Kette, aber der Fußboden sieht lustig aus, ne? Wenn die Kette abgröckelt.
Auch der Kicker, ne? Haben manche Leute gesagt, weil da habe ich auch nicht drüber gewischt, das mache ich eigentlich nie.
Ja.
Und der da, also klar, wenn ich mir eine neue Kette, also wenn ich die wachse und das fährt sich ein, dann fliegt das Wachs natürlich erstmal überall hin. Ja,
lustig, kannst du eine Kerze draus machen.
Ja, also ein großes Thema war jetzt nochmal diese Kompatibilität. Und da waren echt manche ganz schön sauer. Und das kann ich auch verstehen, dass man mit den, also nicht mit dem Kicker Core funktioniert, aber die alten Kicker-Modelle, also die großen Trainer, sowas wie V4, V5 und ich weiß gar nicht, wie es beim V6 ist, die sind halt nicht kompatibel. Und Wahoo hatte sowas angekündigt, dass die da eine Lösung finden wollen. Und dann wieder zurückgezogen und wir kriegen es nicht hin. Und es ist hat irgendwas auch mit dem Protokoll zu tun, irgendwie habe ich gelesen. Ein bisschen vage war das alles und alle regen sich halt auf, weil wie kann das sein, dass es nicht möglich ist?
Bluetooth 4, Bluetooth 5, irgendwie so ein Kram, ja, falscher Chip eingebaut.
Aber guck mal, der alte Core funktioniert halt, ne? Und der ist halt älter als die Kicker-Modelle. Und ich kann es auch voll verstehen, wenn man jetzt einen Kicker gekauft hat, wollte nicht den Core, weil man kauft das.
Ja, vor allem
der
Kicker ist das teurere Modell.
Genau,
natürlich,
ja,
ne?
Ja. Ja. Aber, also es haben auch ein paar bestellt und gemerkt, funktioniert nicht, muss ich wieder zurückschicken. Es gibt aber einen Workaround, den ich gefunden habe.
Okay.
Und da hatte ich den Link auch hier schon reinkopiert. Und das ist sozusagen, ich habe selber noch nicht ausprobiert, weil ich habe auch keinen Kicker, sondern einen Kicker Core. Ich bin der Glückliche, der einen Kicker Core hat. Aber mit einer Zusatz-App kann man das sozusagen regeln, dass man auch virtuell schalten kann. Also der Swift-Cock passt da natürlich drauf, ne, auf den Freilauf. Das ist gar kein Problem. Aber halt das virtuelle Schalten, dass Swift dem Kicker sagt, yo, jetzt Widerstand wird geändert, das funktioniert irgendwie nicht. Warum? Ich weiß es nicht, weil Erg-Mode und sowas geht ja auch. Und also das ist echt ein bisschen komisch. Ich kann es mir wirklich nicht erklären, warum es so ist.
Da kann ja nur der Chipset, irgendwas mit dem Bluetooth-Chipset, dass da ein anderer Bluetooth-Chipset drin sitzt. Keine Ahnung, wie das
aber technisch. Was ist mit dem Erg-Mode? Weil da passt er auch an.
Ja, vor allem, wenn es eine andere App hinkriegt.
Naja.
Das ist komisch. Also es ist tatsächlich so, dass ich ja auch gefühlt bei Wahoo die neuen Kicker, die gekommen sind, die wurden in meinen Augen fast immer unattraktiver, immer größer. Dann haben sie sich bewegt, andere Füße gekriegt und sonst wie. Während der Core irgendwie gefühlt jetzt das Gerät wäre, was ich mir kaufen würde, obwohl ich damals so ein Kicker, was auch immer, als ich Kicker noch gefahren bin, so ein Fan vom Kicker war, weil der doch ein bisschen größeres Schwungrad hatte und so weiter. Aber ich habe so das Gefühl, solange man das Gerät nicht rumschleppen muss und sowieso alles aufgebaut stehen lässt, ist der Kicker Core momentan erstmal preislich unschlagbar. Und technisch habe ich auch das Gefühl, dadurch, dass irgendwie so weniger ist mehr. Da kann weniger dran kaputt gehen, so gefühlt, gegenüber so einem Kicker. Core scheint irgendwie so das Gerät zu sein, was am längsten hält und wo am wenigsten dran zu machen ist und dann ja und auch noch am kompatibelsten ist irgendwie dann am Ende des Tages sogar.
Ja, ja. Also da ist halt auch keine Technik drin, ne? Das ist halt so super easy.
Ja, ja, und das ist so das, wo ich jetzt das Gefühl habe bei so einem Smart-Trainer, ja, vielleicht ist das auch cool, dass der nicht so kompliziert gebaut ist wie ein normaler Kicker.
Naja, kann schon sein.
Ja. Also es ist einfach nur so ein Gefühl, ne? Wobei ich andererseits natürlich jetzt so ein hochkomplexes Kickerbike fahre, was technisch sehr komplex ist, mittlerweile bestimmt schon 10.000, 15.000 Kilometer darauf abgespult habe über ein paar Jahre, bin ich natürlich auch super zufrieden. Wobei ich da auch Menschen kenne, die da, auch Freunde, die da dann Probleme mit den Schalthebeln und so hatten. Also da kann dann auch, wenn du dann so ein Kickerbike Probleme machst, hast du natürlich auch null Bock drauf. Beim Kicker Core sagst du ja gut.
Den kann man noch einschicken.
Ja, kriegst du noch ins Paket rein und es tut auch nicht weh, wenn du dann irgendwann nach ein paar Jahren einen neuen kaufen musst. Finanziell zumindest nicht so weh. Also es ist immer so eine Abwägung. Was natürlich noch ganz spannend ist, dass Zwift natürlich jetzt auch mit dem Cock, dann haben sie dieses Bike, was man da einspannen kann. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Deren eigenes Zwift.
Ja, Zwift-Bike, ja.
Das Zwift-Bike, was letztendlich so ein Dummy-Bike ist, was nichts weiter macht, aber Schalthebel und sowas hat und letztendlich du nicht mehr deinen eigenen Fahrradrahmen benutzen musst, was ich auch sehr cool finde und preislich auch sehr attraktiv finde. Ich meine, da kommst du mit Kickercore auf 1,3 oder so, meine ich. Also ist auch eine coole Idee, habe ich jetzt im Discord bei unseren Zwift-Events auch immer mal Leute gehört, die das schon fahren und zufrieden sind.
Ja. Ja, habe ich auch schon gehört. Also ja, für mich sah es am Anfang so ein bisschen plastemäßig aus, aber soll wohl funktionieren. Wobei man sagen muss, wenn man es ein bisschen smart macht, dann kriegt man es natürlich deutlich billiger mit irgendeinem anderen Rad jetzt aufgebaut. Weil wie gesagt, es kommt jetzt nicht mehr irgendwie...
Naja, du kannst halt jetzt wirklich sagen, du kaufst für 200 Euro bei eBay oder für 100 Euro bei eBay Kleinanzeigen irgendeinen alten Rennradrahmen. Der braucht ja nur eine Pedale mit Kette, die funktionieren muss und ein Tretlager.
Genau, und SDIs, die nicht mal funktionieren müssen.
Genau, du kannst vorne Lenkereinheit, kann alles im Arsch sein.
Ja.
Brauchst ja gar nicht dran zu bauen, theoretisch. Die SDIs, dann hast du, greifst du halt ins Leere, ne?
Machst du so einen Besenstiel dran.
Ist schon ganz witzig, ne? Es gibt natürlich jetzt auch immer mehr Rants so nach dem Motto, Zwift zu teuer und 20 Dollar, was erlaube.
Ja, ja, genau, klar.
Teilweise zu Recht. Es ist, finde ich, ein hoher monatlicher Preis. Natürlich immer noch mit der Chance, dann zu pausieren im Sommer. Oder ich glaube, jährlich zahlt man ein bisschen weniger, wenn man das Jahresabo abschließt. Weiß gar nicht, ob sie so eine Preisoption überhaupt schon haben. Ist gar nicht im Kopf.
Weiß ich auch nicht, aber ich glaube ja.
Aber es ist auch immer noch ich komme da auch nicht von weg. Fragen mich auch immer Leute, ob ich mal was anderes testen will. Nee, das läuft halt auch immer irgendwie. Keine Abstürze, seit 2-3 Jahren nicht eine Fahrt verloren. Ne, höchstens mal, dass die anderen Mitfahrer mal unsichtbar wurden, weil das WLAN schlecht war, aber im Großen und Ganzen. Wobei Kollegen das auch schon geschafft haben jetzt bei dem 100-Meiler, den wir am Wochenende gefahren sind. Das war im Rahmen der Mecklenburgischen Seenrunde, war das so ein Event. Da hat tatsächlich der Veranstalter ist rausgekickt worden, aber es war lag vielleicht auch am PC. Er meinte, er hat doch so einen alten PC gehabt und so, keine Ahnung. Also. Aber am iPad läuft sehr, sehr stabil.
Ja, aber bei mir auf dem MacBook auch. Aber ja, kommt immer drauf an. Noch eine Sache, Kompatibilität. Viele benutzen ja auch Apple TV, um zu swiften. Da müsste man, wäre der Workaround, die Swift Companion App auf dem Handy aufzuhaben, weil du kannst den Klick nicht mit deinem Apple TV verbinden. Aber mit deinem Telefon dann und der schickt es dann eben dann dein Kind.
Ja, der Apple TV ist auch super störrisch, was Bluetooth angeht.
Ja, ich habe das nie ausprobiert, deswegen kann ich da gar nichts zu sagen.
Also
aber
du kannst zum Beispiel, meine ich, wenn du den Kicker, Herzfrequenz und dann noch irgendwas Drittes mit dem Apple TV geht dann schon nicht mehr. Weil ich glaube, der nur zwei Leitungen erlaubt.
Ja, das ist ja auch kein großes Ding so, ne? Kann ich schon verstehen, dass das nicht so mega leistungsstark ist.
Ja.
Ja, nee, ich bin auf jeden Fall Fan.
Also, ja. Ja, jetzt Stand heute oder Stand, wenn ihr den Podcast hört, haben wir, glaube ich, noch 2 Events. Auch noch richtig, richtig was Anspruchsvolles, diese Enjoy Your Bike at Zwift Events. Also seid ihr herzlich eingeladen, wenn ihr da noch nicht mitgemacht habt. Ihr kriegt als Belohnung auch das virtuelle Enjoy Your Bike Trikot. Im alten Design noch, das neue habe ich in der Pre-Show gezeigt. ich wollte jetzt gerade mal gucken, da sind noch mal 2 Bretter dabei, weil das Nichtbrett ist heute Abend nach der Aufnahme hier und in 8 Tagen
heute ist Dienstag, wir nehmen ja sonst immer Mittwochs auf, aber.
Ach, der nächste ist auch noch entspannt, Bambino Fondo, auch eine Strecke, die man nur als Event fahren kann, habt ihr auch noch mal ein Route Badge, was ihr sonst so auch nicht so einfach kriegen könnt. Und das letzte ist noch mal ein Brett, 81,7 Kilometer, 800 Höhenmeter, nennt sich Zwift Games 2024 Epic. Auch eine Strecke, die ihr sonst nicht fahren könntet, außer im Event. Wird natürlich eine Herausforderung an einem Mittwochabend um 19 Uhr. Da seid ihr bestimmt bis 9, halb 10, 10 auf der Rolle, aber freue ich mich drauf. So als Abschluss nochmal ein richtig geiles Ding.
Wie viele Kilometer sind das?
81. Mhm. Auch mit ein bisschen Höhenmeter. Ich glaube, so lange dauert es dann auch nicht, aber Danach kann dann der März mit schönem Wetter kommen und der Mallorca-Urlaub für Leute, die das machen im März oder so, machen ja viele, und dann kommt man richtig fit in den, ins Frühjahr rein, glaube ich. Gut, die Brompton G-Line, das haben wir hier schon länger auf der Liste, im Podcast mal drüber zu sprechen, haben es nie geschafft. Dafür sind jetzt aber auch zwischenzeitlich unsere beiden Videos raus.
Stimmt, haben wir noch gar nicht im Podcast drüber geredet. Ne?
Nee. Ich habe auch hier das T-Line stehen, da ist noch kein Video raus, da spreche ich dann gleich danach nochmal drüber, weil das eigentlich das Rad was mich ist, was mich momentan am meisten kickt, was ich nicht gedacht hätte, um ehrlich zu sein. Aber die G-Line, die war ja bei uns, um das kurz zu erklären, Brompton, also ich bin ja absoluter Brompton-Fan, auch Besitzer mehrerer Brompton im Familienumfeld und auch im eigenen Umfeld, also fast schon Brompton-Sammler, würde ich sagen. Ich habe auch ein ganz altes, das steht jetzt hier auch für das Video, um mal zu zeigen, damals mit das erste, wo so Titan und sonst wie, kann ich jetzt aber nicht in die, das steht vor der Tür, was auch immer mal in die Kamera gehalten wird, mein erstes Brompton. Also irgendwie verkauft man die auch irgendwie nicht, wenn man die einmal hat. Weil die kann man ja immer mal gebrauchen. Für Freunde, die zu Besuch kommen, für die Kinder, was auch immer, im Urlaub. Nee, deswegen, das ist immer der Disclaimer. Ich bin natürlich absoluter Brompton-Fan und nach wie vor für mich das Faltrad der Wahl. Und auch eine schöne traditionelle Firma dahinter, wird in London gefertigt und so. Also ich mag auch die Geschichte von Brompton, die Idee dahinter und auch den der Faltmechanismus ist halt nach wie vor auch immer noch der coolste. Und mir schicken auch immer Leute dann unter den Videos, ja, hast du das Rad mal ausprobiert, ja, und dann gucke ich mir die an und dann kommen wir wieder zum Thema Style. Ich sage, nee, der Style geht nicht. Und zusammengeklappt sieht das aus wie eine Karre Mist. Ja. Also das ist schon dann komisch. Und die Räder sind super dann trotzdem, auch da. Es gibt ganz, ganz viele tolle Faltradhersteller. Und
wir sind auch viele gefahren, ne?
Genau.
Und es waren noch einige hier und sowas, alles ausprobiert.
Das ist schon alles irgendwie auch ganz cool. Aber irgendwie, wenn man das, so ein Brompton ist halt doch irgendwie ein Brompton. Das ist vielleicht auch der Style und die Geschichte dahinter, die es dann am Ende ausmacht. Und umso krasser ist natürlich, wenn Brompton sagt, ja, wir bauen jetzt mal was mit Scheibenbremse und nennen es G-Line in Bezug auf Gravel. Und das Wort Gravel taucht auch viel auf deren Webseite auf, wo man denkt, ja, geil, vielleicht das, worauf wir gewartet haben. Oder wo man denkt, oh nee, ich will doch eigentlich doch nur damit im ICE pendeln. Und das ist so das, wo ich auch selber skeptisch war und auch bis heute den Käuferkreis wahrscheinlich relativ gar nicht mal so groß sehe wie beim normalen Brompton, weil es doch ein spezielles Anwendungsgebiet ist. Ja, es ist halt ein größeres Faltrad, größere Laufräder, sonst wie. Es ist aber mega krass, dass man es noch als Brompton erkennt, dass der Faltmechanismus der gleiche geblieben ist, dass es zusammengefaltet gleich aussieht, halt nur ein bisschen größer. Und das, was ja eins der wichtigsten Sachen ist, die wir auch immer feiern, ist dieses Ride-Feel-Ding. Egal, welche Räder wir fahren hier, ob es Open, Envy, sonst wie, ist dieses Fahrgefühl, Fahrerlebnis, nenne ich es mal. Und das kriegt Brompton halt hin, dass du immer denkst, ah, fährt sich geil. Und das G-Line fährt sich halt als erstes Faltrad, was ich so fahre, wo ich sage, ja, fährt sich geil und fährt sich nicht wie ein Faltrad.
Ja.
Also du vergisst es. In meinen Augen fährt sich's wie so ein Hardtail Mountainbike und vom Reifengefühl dann aber so ein bisschen tatsächlich dieses Gravel-Feeling. Ne, vom Lenken natürlich eher so mountainbikig und auch sehr agil und trotzdem sehr spurstabil. Das versuche ich so in meinem Video so ein bisschen auch zu erklären und erkläre auch das, zeige euch auch wirklich im Vergleich ja, das kleine Brompton, also das normale Stadtbrompton gegen das große, wie man das faltet und so weiter, gehe da sehr ins Detail, aber ich versuche euch natürlich auch zu erklären, wie das mit dem Fahrgefühl ist. Und das war so mein Erlebnis, war einfach, dass man, ich bin damit eine Stunde am Kronsberg rumgefahren und hatte nicht das Gefühl, auf dem Faltrad zu sitzen, habe das vergessen. Und das ist schon krass, das ist so das Unsichtbare, ne? Das, was viele nicht sofort verstehen und wo dann auch komische Kommentare vielleicht unter deinem Video, die ich gelesen habe, kommen, wo sagen, ja, ja, alles muss jetzt Gravel heißen und bla bla. Aber dieses Unsichtbare, dass es sich halt einfach geil fährt und auf diesen Gravel-Schotterwegen wohlfühlt, bis hin dazu, dass du selbst Spaß hattest auf fiesen, matschigen Trails, das versteht dann wieder keiner so richtig oder kommt bei den Leuten nicht an, weil dieses Anti-Denken, ja, jeder muss jetzt Gravel machen, ja, Ding erstmal im Kopf rausgehauen werden muss und dass das gar keine Überwindung kostet, das überhaupt einzutippen. Sich da Gedanken zu machen, alles muss jetzt und dann noch zur Tastatur zu greifen, was muss da los sein? Da muss man ja auch ein Mindset haben, was ist komisch eigentlich.
Ja, ich finde, es ist halt, ja, aber also je nachdem, wie man Brompton sieht, ne, und da bin ich auch voll bei dir, es ist eine ganz andere Sache, also die Leute, die so ein G-Line kaufen würden, die brauchen vielleicht kein normales Brompton. Genauso umgekehrt. Also ich meine, wenn du jeden Tag mit dem Fahrrad irgendwie pendelst, du musst von deinem Haus zum Bahnhof fahren, in den Zug und dann vom Bahnhof wieder zur Arbeit oder irgendwie sowas, ist halt ein kleines Brompton perfekt. Also wenn die Wege passen.
Ne? Ja, ja.
Und also es ist halt einfach sau klein, es ist leicht handlich, du kannst es gut verstauen zwischen die Sitze und sowas, ne? Und na klar, ein G-Line ist größer, aber es hat halt auch so viele Vorteile und der größte ist natürlich für mich die Scheibenbremse. Und also gab es auch viele Kommentare, alle Leute wünschen sich das natürlich an einem kleinen Brompton auch. Ist halt so, ja, nicht ganz so easy umsetzbar alles, ne?
Also mal ehrlich zu sein, das kleine Brompton braucht das nicht.
Brauch's auch nicht. Ich finde, genau.
Wäre nice, klar, aber du mit einem kleinen Brompton in der Stadt kommst du, also die Bremsen, dadurch, dass du diese kleinen Laufräder hast, die bremsen so hart.
Ja, ja, das ist easy. Und genau, du fährst ja auch Straße. Und also, als wir in Skandinavien waren, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, da hatten wir auch einen Brompton dabei und wir hatten irgendwie an einem Ort im Wald, wollten wir nur kurz so ein Interview aufnehmen und dann sind wir irgendwie so ein, ja, so Brandenburg-mäßig durch ein bisschen Sand und dann waren da Wurzeln überall. Das war schrecklich mit einem normalen Brompton, wirklich. Also, ja, ja. Das hat keinen Spaß gemacht. Und das war für mich jetzt so das Ding, aha, das G-Line ist jetzt das Rad, mit dem das halt richtig easy geht. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will halt in Urlaub fahren, keine Ahnung, ich fahre nach Dänemark oder sonst wohin, und das ist halt das Rad, genauso wie du festgestellt hast, ja, geil, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich jetzt irgendwie meinen Open mit breiten Reifen, kann ja trotzdem Straße damit fahren, bin ich halt 1 km/h langsamer oder irgendwie sowas, aber ich kann halt alles fahren. Und das G-Line ist halt irgendwie genau das Rad. Du kannst einfach alles damit fahren. Es macht halt alles Bock. Und natürlich war das komplett übertrieben. Und was für Leute fahren dann Trails jetzt mit dem Brompton? So, ja, ist ja kompletter Quatsch so. Aber ich wollte einfach sehen, was geht jetzt damit. Und ich wollte natürlich auch feststellen oder habe auch festgestellt, diese normalen Gravel-Strecken, wo vielleicht mal irgendwie so Champagner-Gravel und sowas, ne? Und dann kommt vielleicht doch mal eine Wurzel oder so. Da fühlt sich das Fahrrad halt am wohlsten. Und das rennt halt auch, ne? Ich habe auch von ein paar Leuten gelesen, die auf dem Brompton jetzt irgendwie schon auf dem G-Line Trainingskilometer gemacht haben, weil es halt einfach voll geil ist. Kannst halt auch nach der Arbeit nochmal kurz durch den Wald ballern oder so.
Finde ich es ist super nice. Und das ist vielleicht auch etwas, was man nochmal sagen muss. Es fühlt sich sportlich an. Es fühlt sich wie ein Sportgerät an, während sich ein urbanes Brompton wie ein Fahrrad anfühlt. Und das G-Line ist halt ein Sportgerät. Das ist stabil in der Kurve, trotzdem agil genug, so im wenn du kleine Schlenker machen musst.
Lenker ist halt, du hast so viel Kontrolle
da. Ja, du hast einen tollen Lenker, du hast einen tollen Komfort durch diese Dämpferelemente und die breiten Reifen. Und es fährt sich halt einfach sportlich. Und das ist auch tatsächlich etwas, wo auch Leute mich gefragt haben, noch in den Kommentaren nachher, ja, kannst du dir vorstellen, da auch 2-3 Stunden mitzufahren? Ja, easy. Also es hat halt kein Limit, ne? Das ist von der Geometrie so cool, dass du sagen kannst, okay, da fahre ich auch meine 3-4 Stunden Trainingsrunde mit, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich halt keinen Platz für ein Rennrad habe. Das kriege ich ja, meine ich, sogar im Flieger, sogar in so einem Koffer mit, den ich noch nicht mal als Fahrradkoffer deklarieren muss, habe ich ein Fahrrad einfach, was ich mit in Urlaub fliegen kann, ohne diesen fetten Rennradaufriss oder Gravelbike-Aufriss machen zu müssen. Und das ist schon extrem cool, wo ich sage, okay, das weiß ich nicht. Da können, und dann mit der Schaltung hinten, die Namensschaltung, wo ich sage, oh, fuck, Namensschaltung, wer hat da Bock drauf, aber da konnte ich alles mit abdecken.
Ja, ja, klar.
Das hätte ich nicht gedacht mit diesen 8 Gängen da hinten drin, dass das so abgestuft ist, dass ich damit, also Training fahren könnte, also wirklich sagen könnte, okay, ich fahre jetzt hier meinen Pulsbereich, eine Kadenz, die ich haben will, und am Kronsberg bin ich in meinem Video, bin ich ja immer diese 15%, bin ich 5-6 Mal hochgefahren, um da die Videos zu drehen, war easy. Und das ist, wie gesagt, das ist der Unterschied zum normalen Brompton, und das ist, wenn man die Augen zumacht, legt man sich natürlich auf die Schnauze beim Fahren, aber du würdest, glaube ich, mit geschlossenen Augen, wenn würdest du irgendwann dieses nicht sofort merken, dass es kein Mountainbike ist, ja, mit schneller Bereifung. Also das ist so das. Und es ist halt schnell auch. Ja, ich hatte da einen Durchschnitt, den ich sonst mit dem Gravelbike auch hatte. Vielleicht, und gerade im Winter jetzt. Also richtig, richtig geil.
Ja, klappert halt auch nichts oder so.
Ja. Yeah. Ne?
Also das ist halt auch geil. Da laufen überall am Rahmen auch irgendwie Leitungen, Züge und sowas, und es klappert halt aber auch nichts. Also
klappert, ich meine, nichts.
Ich hatte ja auch Clickies dran, habe so Klee-Topping über irgendwie, ja, Wurzeln drüber und so, und das ist halt...
Rahmen flattert, ja, nicht, was wichtig ist. Das, ja, schaffen, ja, genau, ja, das schaffen ja nicht faltbare Rahmen ja schon manchmal zu flattern bei 40, 50 km/h. Also ich bin da auch schnell bergab mitgefahren. Alles easy, und für mich ist es tatsächlich so, wo ich sage, geiles Fahrrad, richtig schönes sportliches Fahrrad mit dem Benefit, dass es faltbar ist. Ja. Also eher umgekehrt, während ein Brompton letztendlich ein urbanes Brompton das Faltbare, das Kaufargument ist, wäre es da eher umgekehrt, wo ich sage, ja, ich habe ein geiles Rad, mit dem ich trainieren kann. Wird es immer mit Schutzblechen, wir hatten jetzt eins ohne Schutzbleche für unsere Video, wird es immer mit Schutzblechen machen, dass es alltagstauglich ist, und dann ab dafür. Wie du schon sagst, tatsächlich diese Nummer, ja, ich drehe mal eine Extra-Runde. Das, was ich im Urlaub mit dem urbanen Brompton probiert habe und gemacht habe, mich aber gequält habe. Mhm. Farker See, irgendwie so nach dem Motto, ich gehe mal Brötchen holen, der Rest pennt noch, und dann einfach so diese Nummer, ah, ich biege hier nochmal ab, ich biege da nochmal ab, ach, ich fahre mal da hoch. Ja, musste ich schieben. Mhm. Hätte ich mit dem G-Line nicht machen müssen. Oder es wurde zu ruppig und so weiter, und ich musste ein bisschen aufpassen. Mit dem G-Line kannst du eine richtig geile Tour machen da.
Ja.
Einfach los, und wenn du halt mal keinen Fahrradträger mit hast, hast du halt das im Kofferraum mit drin.
Ja.
Also ich finde es richtig cool. Glaub aber auch trotzdem so, weiß ich nicht, wie viele Leute das jetzt, ob der Funke überspringt, ne, wo sie sagen, das ist jetzt das Rad, was ich brauche. Weil es ist, glaube ich, auch schon dann dieser Luxusgegenstand, den man sich gönnen muss, weil man ja meistens genug andere Fahrräder in der Garage stehen hat, wo man sagt, ja, stelle ich mir das jetzt hin für die 3 Male im Jahr, wo ich es vielleicht brauche.
Ja, aber wenn du ein Typ bist, der, also guck mal, zum Beispiel, wir haben zu Hause geredet, wir wollen dieses Jahr einfach mehr Städtetrips auch machen. Also da musst du dir keinen Urlaub für nehmen, kannst du irgendwie am Wochenende mal,
ja, ja,
mit dem Auto irgendwo hinfahren, und das ist halt, wir leihen uns eigentlich immer Räder dann. So, und das ist halt, du sparst dir dieses, also es ist ja nicht mal so, dass ein Rad ausleihen, dass bis sich das gerechnet hat, ein Brompton ist ja jetzt auch kein günstiges Fahrrad, ne? So würde ich es jetzt nicht sehen. Also, da spare ich mir ja hier die 10 Euro für das Hollandrad. Aber genau das ist es. Ihr leiht ja in den meisten Fällen einfach ein Rad, was echt nicht geil ist. So,
ja,
ne?
Ja.
Und das ist auch vielleicht auch einmal witzig, so ein Schrödelrad zu fahren, irgendwie durch die Straßen mal wieder.
Er tut ja hinterher alles weh.
Ja, das ist, und also ganz ehrlich, so Amsterdam machen wir zum Beispiel mindestens einmal im Jahr so, dass wir irgendwie ein Wochenende dahin fahren, und diese Hollandräder nur mit Rücktritt, keine andere Bremse, das ist, wie gesagt, es ist halt witzig, aber es ist halt auch eigentlich, ja, super gefährlich, ne?
Ja, Amsterdam waren wir auch mit dem Brompton, waren wir bei so einem Konzert bei Die Beschmut draußen geparkt vor der Halle. Mit dem Brompton schön in die Stadt rein, den Tag verlebt, abends zum Konzert und dann zurück. Das ist so geil. Das
ist der Hammer.
Also aber das geht aber natürlich, Amsterdam geht auch gut mit dem urbanen Brompton. Da braucht man vielleicht nicht die G-Line für, aber da ist das.
Ja, aber es stört auch nicht. Also wenn du es ins Auto reinkriegst, dann stört es auch nicht. Du kannst halt super damit Straße fahren.
Also ich sehe auch da, ich sehe auch viel diese Camping-Community, weil das ist auch das perfekte Rad für so einen Campingurlaub, wenn Leute zu zweit campen fahren, das einfach nochmal mitnehmen. Mhm. Einfach, weil genau diese Limitierung von den normalen Brompton, die dann vielleicht so ein bisschen eher so auf Asphalt beschränkt sind, wo man sagt, okay, nach zwei Stunden, anderthalb, zwei Stunden habe ich vielleicht auch keine Lust mehr, auf dem kleinen Rad zu fahren. Mhm. Und genau die Limitierung übertriffst du mit dem anderen, weil du kein Limit mehr hast, was Wege angeht, kein Limit mehr, was Steigung angeht und ja, und trotzdem faltbar und immer dabei und vor allem kein Limit auch, was die Dauer auf dem Sattel zu sitzen angeht, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht so, ich glaube wirklich, da kannst du auch eine 5-Stunden-Radtour den ganzen Tag mitmachen. Und dann noch tatsächlich dieses Praktische, was Brompton noch hat, ja, klickst du dir noch eine kleine Tasche vorne mit deinem Proviant rein, ohne dass du jetzt irgendwie hinten irgendwie einen Gepäckträger brauchst und so. Das sind ja alles noch so kleine Benefits, die Bomben ja auch irgendwie ausmachen, dass du da vorne diese Tasche mal ranklicken kannst. Das finde ich ja auch schon mega.
Ja, schon
so, Bikepacking. Das sind so diese Kleinigkeiten, an die man gar nicht denkt.
Nee, genau. Aber auch dieser Fitlock-Halter, den wir auch dran hatten am G-Line, vorne am Lenker.
Also ja,
das
ja.
Ist so geil.
Ja, das haben die normalen Bomben ja auch nicht, genau. Ja. Also wie gesagt, guckt euch das mal an, vielleicht habe ich es euch schmackhaft gemacht, ihr wisst jetzt unsere Meinung drüber. Ich finde es halt einfach geil, dass Brompton es hinbekommen hat und das ist dieses, das feiere ich, wenn so eine Firma ihre DNA nicht verrät, indem sie sagt, ja, ich muss jetzt mal ein Gravelrad machen. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es extrem gut gelöst. Es ist immer noch das ikonische Design und sonst finde ich extrem krass. Und ich glaube, dass sie da relativ lange dran geschraubt haben, das hinzukriegen. Auch eine Scheibenbremse und so. Das ist ja alles nicht so trivial. Ne? Und ich weiß nicht, die Entwicklungszeit, das würde ich gerne mal wissen. Ich schätze, bestimmt haben die fünf Jahre dran gebaut. Wirklich diese Geometrie auch beizubehalten, dann diesen etwas längeren Radstand auch hinzubekommen und so weiter. Trotzdem noch dieses den Umständen entsprechend sehr kleine Faltmaß, das ist schon echt geil. Feier ich.
Ja.
Brompton-Fan, ne? Wie gesagt, Brompton-Fanboy, müsst ihr jetzt durch. vor allem beim T-Line. Das Brompton T-Line hat nämlich, ist tatsächlich die ist ein bisschen anders. Das habe ich kennengelernt, glaube ich, den ersten Prototypen bin ich mal so ganz, ganz kurz auf der Kollektiv in Berlin gefahren. Ich meine, vor 3 Jahren, würde ich sagen. Kann sein, dass das vor, entweder war es das die Corona-Kollektiv noch mit Maske oder die sogar davor, ich weiß es gar nicht genau, kann sogar 4 Jahre her sein. Und Brompton T-Line war immer so, ja, geil, dass Brompton Voll-Titan-Rad baut, finde ich irgendwie witzig und ja, macht das Rad ja leichter. Und es gab ja immer schon diese Weight-Weenies auch bei Brompton, die ihre Räder getuned haben und Carbonstütze und was nicht alles rein. Auch Anbauteile habe ich selber auch schon gemacht. Habe ich auch an meinem P-Line habe ich auch so einen anderen Block vorne dran, der leichter ist, wo ich die Tasche reinklicken kann und so weiter. Und da war immer schon so eine Tuning-Community, die gesagt hat, ich versuche das, schnellere Reifen, schnellere Laufräder, leichter bauen und sonst wie. Aber so 10 Kilo war eigentlich schon, unter 10 war eigentlich fast nicht möglich. Dann müsstest, also ich glaube, es war möglich, aber dann fehlte dir wieder Schutzbleche oder Gepäckträger oder sowas. Und ja, dachte ich, geil, T-Line. Ich weiß gar nicht, offiziell glaube ich 7, irgendwas Kilo. Auf jeden Fall unter 8, meine ich. Ich habe das jetzt gar nicht gewogen.
Krass, wollte ich nämlich gerade fragen, wie viel wiegt denn das jetzt?
Nee, ich habe es jetzt tatsächlich, das habe ich vergessen.
Aber in der Postshow vielleicht.
Ja, ja, müssen wir nochmal die Waage rausholen. Aber das ist so, ich gesagt habe, ja, irgendwie geil, aber auch Strafgebühr ist ja dreifacher Preis eines normalen Stahlbrompens, würde ich mal sagen. 1,6, 3, 2, 4, 8, mehr als dreifacher. Also bist du bei 5.500 Euro oder so, kostet ein Titanbrompton. Und dann habe ich es mir selber auch immer wieder verdrängt und habe gesagt, ja, irgendwie, also sagen wir mal so, war immer so ein 50-50, ah, ich habe Bock. Titanbrompton, Gamechanger, das ist so leicht, das finde ich schon geil, aber ich mache ja auch jetzt so viele Liegestütze, ach, scheiß drauf, fahre ich mein P-Line und das P-Line feiere ich auch. Das ist ja so ein Hybrid, das ist ja auch schon leichter als ein normales. Das ist dann diese 2.600 Euro Preisklasse plus minus. Und habe ich gesagt, brauche ich nicht. Ist egal, scheiß drauf. Ne? Und dann war jetzt der Punkt, wo ich dann nochmal mit Brommen und sonst wie, dann hat er gesagt, ja, fahr, da musst du es doch nochmal fahren. Das ist ja viel komfortabler als die Stahlbomben und das Rad ist viel schneller. Ich so, ja, kann ja eigentlich nicht sein. Gefühlt vielleicht. Mhm. Und dann habe ich jetzt tatsächlich mich entschieden, mir so ein Dienstfahrrad anzuschaffen. schöne Grüße an Bike Leasing. Hab gesagt, okay, jetzt T-Line als Bomben-Fan musst du es einmal mal probieren. Muss das mal fahren. Und dann packst du das Rad aus und das ist so der erste Game-Changer-Augenblick, wo du sagst, okay, das sind ja nur 2 Kilo weniger als das andere Rad. Aber im Faltradbereich, was ich ja wirklich teile, wenn du das die Treppe hochschlägst, trägst in der Bahn und sonst wie, das war der erste Game-Changer-Moment, ja, wenn ich damit jetzt irgendwie mal 5 Minuten durch den Bahnhof laufen müsste, vom Taxi, was auch immer, zum Zug oder so, wenn das mal so eine Situation ergeben würde, wo ich sage, 5 Minuten, dann würde ich es gar nicht mehr auseinanderklappen, so leicht es ist. Mhm. Trägst du es, trage ich einfach. Während ich das P-Line immer, ja, klappst es auseinander, schiebst es zum Bahnsteig, klappst wieder zusammen, weil es einfacher geht.
Ja.
Hätte ich nicht gedacht, dass das so einen signifikanten Unterschied macht. Wahrscheinlich muss man es prozentual sehen. Es ist halt wirklich einfach mal eine andere Welt. Insbesondere vom 12 Kilo Stahlbomben zu diesen 7, irgendwas Kilo hier, ist der Oberburner.
Ja.
Das ist richtig krass.
Ja, finde ich auch. Das erste Mal, als ich es hochgehoben habe, dachte ich, krass.
Das ist so, wenn Freunde von mir mein Rennrad hochheben und sagen, also ja, die das fast aus der Hand rausfällt. Ja. So ein ähnlicher Effekt war das hier. Und auch dieses Design so schick. Ich habe die Rohre viel dicker in Erinnerung gehabt und sonst wie, aber ich habe es ausgepackt und habe gesagt, Alter, den ganzen, und wenn du dann fährst und auf dieses pure Titan guckst, wie geil ist Titan eigentlich? Ich habe mich auch in Titan, in den Werkstoff verliebt, so ein bisschen. Ja. Und dann dürft ihr, das ist ja die eine Sache, wo man sich immer noch schönreden kann, Alter, dreifacher, vierfacher Preis, nehme ich doch lieber die Muskeln, ne? Oder klappst dann doch einmal auseinander. Aber dann fährt man das Ding und das ist fahrtechnisch eine andere Liga. Hätte ich nicht gedacht. Und das, alle, die es auch jetzt mal probiert haben, haben gesagt, okay, das ist krass. Das fährt sich ja auch hier, auch ein Kunde, der eine G-Line hier bei uns Probe gefahren ist. Und da habe ich gesagt, hier, willst du mein T-Line? War ich an dem Tag auch mit meinem T-Line hier, willst du mal probieren? Der kam zurück und war super beeindruckt, wie schnell dieses Rad geht. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist einfach schnell. Und zwar hat sich da auch eine Hürde wieder aufgelöst, dass ich meinen Brompton zwar hier und da mal für meine 14 Kilometer Pendelstrecke genommen habe, aber wenn ich es eilig hatte, habe ich immer das Gravelbike dann doch genommen oder sonst wie. Oder es war immer so eine kleine Überwindung. Mit dem Brompton hast du gesagt, okay, 5, 6, 7 Minuten mehr brauche ich für den Arbeitsweg mit so einem Faltrad. Das verschwimmt hier. Ja. 2, 3 Minuten vielleicht. Also ich bin jetzt, wenn ich im Sommer fahre, ich so 33 Minuten, hier bin ich jetzt 37, 38 Minuten unterwegs, aber da ist ja schon diese dichte, kalte Luft bei minus 5 Grad mit dabei. Also es ist ein extrem schnelles Rad, du fährst drauf, beschleunigst schnell und ob das nur das Gewicht ist, ich weiß es nicht. Carbon-Gabel, sonst super komfortabel, ich habe das Gefühl auch, es ist viel, viel komfortabler komfortabler als die Stahlvariante.
Ja klar, mit Sicherheit.
Und trotzdem auch so verwindungssteif irgendwie und nimmt das Gas schnell an, also extrem cool. Also weiß ich nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so einen Abstand macht. Hätte ich nicht gedacht. Also es ist so, ich würde es vergleichen mit meinem Alu-Rennrad, mit meinem ersten Alu-Rennrad oder sowas, wo ich sagen würde, ich nehme jetzt mein Alu-Rennrad und nehme dann mein teuerstes Open, wo ja ähnlich viel Multiplikator vielleicht an Preis drin ist, wo ich sage, Alter, geil, mit teuren Laufrädern und so weiter. So ist es hier auch. Wo du das sagst, okay, du nimmst das P-Line gegenüber dem und merkst es sofort. Das ist krass, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre so ein Liebhaber, ja, leichtes Gewichtding, dass man sagt, okay, das fährt man jetzt, weil es leicht ist und irgendwie geil aussieht und Titan ist und sonst wie, aber es ist viel, viel mehr. Und da sind wir wieder beim Fahrerlebnis-Ding. Es ist ein extrem geiles Fahrerlebnis und das sind immer so die Dinge, die immer unsichtbar bleiben.
Ja, schwer zu erklären, ne?
Die natürlich auch vielleicht einen Preis rechtfertigen oder auch nicht, aber es ist natürlich Der Preis ist für ein Faltrad jenseits von Gut und Böse, muss man ganz klar sagen. Der Otto-Normal-Faltradler, für den ist ein 1.600 € Stahlbomben schon teuer. Mhm. Ne, die kaufen ganz, ganz viele natürlich im anderen Preissegment ein, was auch gut ist. Aber ja, du kriegst halt auch Titan und geilste Technik und extrem schnelles Rad, was sich extrem geil anfühlt.
Ja, ich muss es unbedingt mal Probe fahren. Ja. Ich bin es noch nicht gefahren, aber wie gesagt, so von alleine schon von, ja, fertigungsmäßig hat man beim Brompton eigentlich nie so richtig was auszusetzen. Aber es ist, sieht schon echt sehr, sehr gut aus.
Jedenfalls war es jetzt so aus beruflichen Dingen, weil wir es jetzt auch im Online-Shop haben, natürlich. Ja. Ich habe es ausgepackt und war ja noch gar nicht sicher, aber mir dann gesagt, nee, das gebe ich nicht wieder her. Mhm. Das war krass, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte auch sagen können, okay, kommt in den Showroom, ne, als Probefahrtrad. Wird es wahrscheinlich ab und zu auch mal benutzt, aber da ist der Funke, wo ich gesagt habe, krass, hätte ich das mal vorher gewusst. Also echt, echt Wahnsinn.
Stark. Ich bin sehr gespannt auch aufs Video.
Ja. Ja, also jetzt habt ihr hier wieder viel, viel Werbung für geile Fahrräder gehört. Aber feiere ich halt auch. Ich glaube, der ein oder andere wird einen Mehrwert haben und die, die kein Faltrad haben wollen, haben sowieso schon übersprungen. Nämlich zum nächsten Thema, wo wir weiter sind bei neuen Produkten. Und die wir bei uns im Shop aufgenommen haben, die ich jetzt noch nicht, da haben wir noch kein Video zu gemacht. Es gibt von Finn, FYNN, die haben mich irgendwann mal, den Kontakt hat jemand hergestellt, einer von unseren Lieferanten, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie es genau war. Und den hatte ich einen Call. Und ich hätte nie gedacht, dass Enjoy Your Bike mal mit Waschmittel handelt. Wobei, so ganz abwegig ist es nicht. Es gibt Outdoor-Waschmittel, die mir auch schon mal angeboten wurden. So ist es nicht. Irgendwas habe ich auch rumfliegen. Ich glaube, von Dynamic sogar. Ich weiß es gar nicht. Und man hat ja immer dieses Ding, man fährt in Urlaub und braucht Waschmittel. Und meistens ist das entweder ein Pulver oder flüssig. Flüssig ist ja schon im Handgepäck eh immer ein bisschen schwierig. Und oder man nimmt drei in der Tube oder man kauft sich vor Ort was. Und dieses Finn, die haben jetzt ein Waschmittel erfunden, ist ein kleines Start-up, in Form von kleinen Blättchen, die so groß sind wie eine Kreditkarte.
Ja.
Würde ich mal sagen, so plus minus. Richtig, richtig geil. Und das ist ja, und deswegen ist es auch für unseren Shop geil, für jeden Bikepacker ist ja das Geilste, was es geben kann.
Ja.
Du hast einfach so eine kleine Pouch mit 10 solchen Blättchen drin und kommst eine Woche oder zwei Wochen klar und kannst deine Wäsche waschen.
Ja, genau. Super easy verstaubar. Und auch für Merino-Wolle und so geeignet, ne? Das ist halt auch gut.
Genau, also es ist nicht billig, das ist aber sozusagen vergleichbar wie ein Spezialwaschmittel, was man für Sportwäsche, Merino-Wäsche und sonst wie auch ausgibt. Das ist halt alles ein bisschen teurer als irgendwie Ariel oder irgendwie DM-Eigenmarke, ist auch ganz klar. Aber du hast halt Performance, Merino, sonst wie Kram, der wie auch immer, ne? Also er hat mir das auch alles erklärt, das macht deine Faser auch nicht kaputt und so weiter, macht aber trotzdem sauber. Ich habe es jetzt tatsächlich auch getestet, bevor wir es bestellt haben für den Shop, habe ich gesagt, na gut, ich muss es jetzt irgendwie mal testen, habe es zu Hause getestet und habe es auch tatsächlich im Herbst auch schon im Urlaub mitgehabt. Ne, wann war ich denn im Urlaub? War ich im Herbst im Urlaub? Malaga, genau. Mhm. Da hatte ich es auch mit. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man denkt, ich schmeiß so ein Blatt in die Waschmaschine, knall die Waschmaschine voll und lege los. Nee, ein Blatt ist für 2,5 Kilogramm, was meistens auch bei den Outdoor-Waschprogrammen so das Maximum ist, was man für Funktionswäsche nehmen soll. Was ich aber auch nicht immer mache. Und wenn du dann mehr reinschmeißt, musst du halt zwei Blättchen reinpacken. Also dann machst du halt, wobei ich habe dann versehentlich nur eins reingepackt, das war doch trotzdem sauber. Wer weiß, vielleicht kann man auch sparsam, je nachdem, wie schmutzig die Wäsche ist. Ne? Was es nicht macht, ist so dieses Gefühl, ja, ich hole meine Wäsche raus und die riecht jetzt frisch nach Waschmittel, sondern es ist eher geruchsneutral, würde ich sagen. Das ist tatsächlich ein bisschen so gewöhnungsbedürftig, weil wenn man Wäsche rausholt, das ist ja das, was man ja irgendwie auch feiert, wenn Wäsche irgendwie gut riecht. Manche Leute nehmen ja sogar Weichspüler, was natürlich komplett verboten ist bei Outdoor.
Ja.
Das ja, riecht da, jetzt eher neutral.
Ja, da sind aber Leute auch sehr verschieden, ne? Und ich kenne das auch bei Leuten, die so ein Waschmittel haben, was die benutzen können. Und wenn das dann mal nach was anderem riecht, dann nee, das geht gar nicht.
So. Ja, ja, also je weniger es riecht, hier steht auch extra. Ohne Bleichmittel, ohne Farbstoff, ohne Mikroplastik, ohne Parfum, ohne Tierversuche, ohne Weichmacher, vegan sogar. Das heißt, ohne Parfum ist ja genau das, dass es geruchsneutral ist, was aber auch gleichzeitig bedeutet, dass es wahrscheinlich, würde ich jetzt mal davon ausgehen, allergikerfreundlich ist auch, ne? Und geile Erfindung. Weiß ich nicht, ob es das vorher schon gab. Ich würde sagen, bestimmt 10 Leute, ja, kannte ich schon. Aber die Finn-Leute machen das zumindest für diesen Outdoor-Bereich. Für Funktionswäsche ist es, glaube ich, neu. Und das ist ja das, was wir tragen, so mit Paranormal und Kram. Also guckt euch das an. Kostet ja,
auch für ein Waschbecken oder so, ne? Also wenn du eine Bikepacking-Tour machst und du hast halt irgendwie keine, nicht mal eine Waschmaschine, da, also du hast ja jetzt nicht mega viel Klamotten. Also wenn du ein Set, das kriegst du ja im Waschbecken auch eingelegt damit.
Ja, also ich habe das immer. Ich habe das jetzt immer. Ich habe ja immer so eine Reiseliste. So ein Pack kommt immer mit. Und du kannst halt so ein 10er-Pack kaufen. Dann hast du gleichzeitig so eine Plastikverpackung, wo die drin sind. Die ist aber ja theoretisch wiederverwendbar. Es gibt halt auch ein großes 60er-Pack, meine ich, ist das.
Ja, 60
Stück. Und dann nimmst du dir aus dem 60er-Pack welche raus, packst die in 10er-Pack in die Bikepacking-Tasche, fertig.
Ja.
Und das und ich sehe es tatsächlich für jede Reise total geil, weil Platz sparen ist immer gut in jedem Koffer.
Mhm.
Egal ob Radreise, normale Reise oder was auch immer. Also voll geil. Guckt das bei uns im Shop an. Wir müssen ja ab und zu auch mal was verkaufen. Also jetzt habe ich hoffentlich 3 Kunden, die vielleicht Bock haben, irgendwann mal einen Brompton zu haben. Vielleicht ein paar, die Waschmittel kaufen. Dann haben wir die Sendung hier schon mal querfinanziert. dann habe ich das Sideloading beim Karoo 3 ausprobiert.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Das habe ich jetzt.
Weil du es noch nicht geschafft hast, dachte ich, nehme ich das mal in die Hand, obwohl Danke. Ich den gar nicht fahre. ja, das ist. Es ist auf der einen Seite ganz geil, auf der anderen Seite schwer. Weil die Apps zu finden war schon eine Herausforderung. Also Sachen zu finden, im Netz zu finden, wo ich gesagt habe, ich wollte. Also mein Ziel war jetzt erstmal 4 Datenfelder in 1. Gucken, was es sonst noch so gibt und die Winddirektion, also die Windrichtung zum Beispiel, was ich auch, also so die Sachen, die ich auf meinem Garmin feiere, mal zu gucken, ob ich die für Karoo auch finde. Und man wird gar nicht so leicht fündig. Man muss sich durch GitHub und noch so einen anderen Dienst durchwursteln. Ich habe mir jetzt tatsächlich hier auch so ein paar Links mal schon mal weggespeichert und das ist auch jetzt, wie gesagt, sind die ersten Gehversuche, aber trotzdem will ich euch mal dran teilhaben lassen, damit ihr euch die spart oder vielleicht auch machen könnt, je nachdem, wie viel Schmerzen ihr ertragt, was Software angeht.
Ja, diese also, GitHub-Sachen hatte ich auch schon gehört. Ne?
Genau, GitHub und es gibt aber noch einen anderen Dienst, der dahinter steht manchmal. Ah, wie hieß der denn nochmal? GitHub, wie heißt denn dieses diese komische App, wo diese ganzen Foren heutzutage drin sind? Egal. Jedenfalls muss man dann sich durch Foren und GitHub durchwurschteln und dann findet man hier und da mal eine App. Also es gibt nicht einen Sammelpunkt, so wie bei ConnectIQ, ich gehe in den Store rein und such mal. Das ist ein bisschen schade, sondern es ist ein Gewurschtel. Will nicht viel jammern, weil da sind die Leute, die da wursteln, die machen halt einfach für Umme, basteln die sich Apps zusammen. Das ist ja schon ganz geil. Ne? Und gibt eine DI2-App, es gibt eine Powerbar-App, wo dann oben so die Power irgendwie als Schieberegler durchgeht. Und die WinHKE-App, die habe ich jetzt mal installiert, um Datenfelder zu installieren. Und da kann man dann 2, 4 Datenfelder in 1 reinpacken. Und relativ convenient so in der Bedienung. Also diese Art von Apps, da wenn du diesen GitHub-Link irgendwann mal hast, ich kann ja mal die ich jetzt schon habe, da unten reinpasten. Ja, dann brauchst du einfach nur auf, steht da irgendwo, ja, drücke diese Datei und dann sendest du die an den Karoo. Eine .apk-Datei, also Application, APK, die musst du halt finden. hoffen, dass es kein Virus ist. Und dann sagst du, also dann machst du, tatsächlich habe ich es jetzt übers iPhone gemacht, dann sagst du, drückst du sozusagen mit dem Finger lange auf den Link zu der APK-Datei, gehst auf Teilen und dann drückst du Hammerhead, das Hammerhead-Symbol der Hammerhead-App an und die lädt das dann auf dein Gerät drauf. Und genau. Dann ist die da und dann kannst du die App auf deinem Hammerhead Karoo anwählen. Dann kommt so ein neuer Punkt. Sideloading heißt der gar nicht. Ich glaube Extensions, im Englischen zumindest. Ich habe meinen auf Englisch eingestellt. Extensions, dann kannst du die App nehmen und kannst da drin rumspielen. Und das ging jetzt ganz okay. Das waren halt 4 Datenfelder in einem, aber auch relativ limitiert, was die Daten angeht, die gehen. Also da war jetzt.
Kannst nicht alles reinmachen.
Nee, da fehlte jetzt, mir fehlten da so ein paar Sachen, ne? So Rundenzeit und so gab es halt alles nicht. Aber es geht zumindest. In der Anzeige selber, könnt ihr bei Instagram bei mir mal gucken, da habe ich auch ein paar Videos hochgeladen. Dann sieht man halt, dass ich auf der Kartenseite 2 Datenfelder unten reingepackt habe und in jedes dieser Datenfelder 4 Daten. Mhm. Und das sieht so ganz okay aus. Je nachdem, welche Daten gerade drin sind. Wenn du mit Komma getrennt irgendwas drin hast, zum Beispiel Geschwindigkeit 20,2, dann sieht es gut aus. Wenn du sowas wie Puls unter 100 fährst, sondern nur 95 hast, dann macht der Karoo die Daten größer. Weiß nicht, das fällt einem normal nicht aus. Aber wenn je mehr Ziffern eine Darstellung hat, desto schmaler wird die Anzeige der Daten. Und wenn du nur einstellig oder zweistellig bist, hast du eine größere Zahl als, wie soll ich das erklären, als wenn du eine dreistellige hast.
Ja, ich verstehe schon.
Und dann überschneidet sich das mit der Bezeichnung des Datenfeldes ein bisschen. Also es ist halt optisch noch nicht perfekt ausgeklügelt. Scheint aber technisch zu funktionieren. Ich bin da jetzt hier heute Morgen damit hergependelt. War easy, ist nicht abgestürzt. Ich habe jetzt auch keinen höheren Stromverbrauch feststellen können. Und war so auch ganz okay ablesbar. Nicht so geil wie bei Garmin, was die 4 Felder in einem angeht, weil die Felder halt kleiner sind als bei Garmin, weil das Display kleiner ist. Also es ist schon so, dass du dann schon sehr Mäusekino-mäßig unterwegs bist, aber es funktioniert. Fand ich ganz cool. Und dann habe ich hier, weil David mich auch gefragt hatte, der Kollege wollte Spotify. Wie macht man Spotify? Ich so, ja, muss einfach die APK-Datei hochladen. Mhm. Müsste einfach gehen. Mache ich heute Abend mal. Spotify brauche ich zum Beispiel gar nicht auf meinem Karoo, aber ich irgendwie war es dann doch so, wo ich sagte, okay, krass, mir war gar erstmal nicht bewusst, dass der Karoo ein Musiksignal raussendet, aber das weiß man.
Raussendet?
Also du kannst Bluetooth-Kopfhörer koppeln und Musik hören mit dem Gerät.
Okay.
Das hatte ich, also und das geht wohl sozusagen sogar offiziell, indem du MP3s drauflädst.
Ohne dein Handy?
Ja, ja.
Krass.
Also du kannst, meine AirPods habe ich dann gestern direkt mit dem Karoo gekoppelt und habe über Spotify meine Playlist gehört.
Okay.
Und habe es noch nicht mal runtergeladen, also noch nicht mal offline, sondern über WLAN. Wenn du das unterwegs machen willst,
Oder übers Handy, ja dann.
Genau.
Ja.
Wenn du unterwegs bist, lädst du halt einfach offline drunter und hörst halt über deinen Karoo. Okay. Und wenn du die rechte Taste lange drückst, kannst du rüberwandern in Spotify, suchst dir einen neuen Song aus und drückst wieder lange, bist du wieder in deiner Fahrt drin. Also in den Datenfeldern. Also es ist schon so fast wie am Handy. Also es ist ja schon so ein bisschen, wo ich sage, krass. Mhm. Dass es geht, finde ich halt krass. Aber ich brauche es halt eigentlich nicht, weil ich habe, meistens höre ich ja Podcast, Audible oder irgendwas und habe das Handy ja eh dabei. Und dann ist das ja more convenient, das da mal eben alles einzustellen. Aber für wen der kein Handy mitnimmt oder der vielleicht auch immer seine gleiche Playlist hört, ist auch irgendwie geil.
Ja, ich meine, Handy auch voll oft in irgendwelchen Taschen, irgendwie die wasserdicht sind oder so hinten im
Auto. Ja, genau, kannst man nicht eben, ja. Laut leise, also was der Karoo ja nicht kann, ist Musiksteuerung des Handys. Mit meinem Garmin kann ich ja sagen, mach mal laut und leise nächsten Track auch über meinen Bildschirm und das Handy ist hinten in der Trikottasche. Das kann der Karoo nicht. Aber wenn du natürlich direkt auf dem Karoo Spotify abspielst, geht es auf einmal. Dann kannst du auch lauter, leiser und sowas machen.
Kannst du auch an deinen AirPods dann?
Genau, die AirPods funktionieren auch. Lauter, leiser funktioniert. Ich habe jetzt mal doppelt geklickt zum nächsten Track. Das hat er irgendwie nicht gemacht. Kann aber sein, dass ich die AirPods falsch programmiert habe. Das weiß ich nicht. Das muss ich nochmal checken, vielleicht mit normalen Bluetooth-Kopfhörern. Aber die Installation macht ja richtig Schmerzen.
Echt?
Oh, vor allem, da musst du auch, gut, ich habe dann so ein bisschen Videos geguckt, wie andere es gemacht haben, sonst hätte ich mich auch gar nicht getraut, diesen komischen App Store. Also du musst tatsächlich einen App Store auf den Karoo laden erstmal. Das ist der erste Schritt, weil du an diese APK-Datei von Spotify so einfach nicht rankommst. Du findest zwar Ergebnisse Spotify.apk, die man irgendwo runterladen kann, aber das war mir so suspekt, wo ich dann einmal nur so geklickt habe und auf einmal Apple Pay aufging, wo ich gesagt habe, okay, das mache ich jetzt mal nicht weiter. Aha. Und das heißt, du musst dir einen App Store runterladen. Habe ich vergessen, wie meiner heißt. Ich verlinke den unten. Wie hieß denn der? Jetzt habe ich meinen Karoo auch hier nicht. Doch, habe ich ja sogar griffbereit hier. Vielleicht finde ich das noch raus während der Sendung. Also das heißt, ich lade dann einen App Store runter und da kann ich dann kostenfreie Apps einfach runterladen. Also muss dann auch anfangen, so Berechtigung freizugeben. Ja, darf der gucken? Darf der ins Dateisystem schreiben? Musste ja sagen. Diese App Stores sind aber auch nicht so, dass die seriös aussehen. Also es ist ja nicht der Google Play Store, der offizielle, sondern Third-Party-Google Store, der da drauf geht. Also so Bezahl-Apps, nee, das würde ich nicht machen. Und der fragt dich auch, ob ich mich einloggen will. Mit Google habe ich dann auch nicht gemacht. Zum Glück gibt es so einen Punkt, wo ich sagen konnte, okay, anonym mache ich das jetzt mal. Und dann suchst du nach Spotify, nimmst die oberste Spotify-App und dann kommen 35.000 Download-Links. Und einer davon ist dann der, wo wirklich die Spotify-App geladen wird. Aber die anderen sind irgendein Spam. Und dann, wenn du dann im Karoo landest du dann auf dem Spam. Das erste war Glücksspiel, das zweite war irgendwas anderes, wo ich hätte klicken können. Und dann bin ich nicht wieder zurückgekommen. Und dann musst du halt lernen, dass die unten Links-Taste ist die Zurück-Taste. Dann kommst du auch wieder zurück und dann findest du hoffentlich den richtigen Download-Link. Und dann ging's. Und dann habe ich auch tatsächlich Spotify runtergeladen. Habe ich jetzt hier auf meinem Gerät Spotify. Da musst du dich bei Spotify einloggen. Da habe ich auch ein bisschen Schiss gehabt. Gedacht, okay, wenn die jetzt mein Spotify-Passwort abfischen, habe ich auch nicht so richtig Bock drauf. Habe es dann aber gemacht und es hat zum Glück funktioniert. Voll no risk, no fun. Ja, und dann habe ich jetzt hier Spotify. WinHKE ist das mit den Dings drauf. Und Up to Town ist dieser App Store. Und theoretisch ist, glaube ich, das dann auch da, wo ich dann hoffentlich diese DI2-App, die kriegt man, glaube ich, auch über so eine APK-Datei.
Ja, auch über GitHub.
Das ist tatsächlich, finde ich, der seriöseste Weg. Ich kriege eine APK-Datei und fertig. Diese Nummer mit dem App Store ist halt wichtig für sowas wie Spotify. Wahrscheinlich Audible würde auch funktionieren. Muss ich mal ausprobieren. Leute haben sich Ride with GPS oder Komoot kannst du dir draufladen und solche Sachen. Das sind dann, glaube ich, die Sachen, die du wieder nur aus diesem Google Play Store oder aus diesem Third-Party-Store rauskriegst. Und weiß ich nicht. Ich fand es auf jeden Fall cool, wenn ich jetzt hier mal Spotify für Android auf TV, wenn ich hier draufklicke. Ja, das ist, wie gesagt, man darf halt nicht diesen falschen Download-Knopf drücken, dann landet man irgendwie auf Werbung.
Machst du noch Video dazu?
Ja, jetzt wo ich weiß, wie es geht, habe ich mir das schon überlegt, dass das, glaube ich, ganz geil ist, wenn das mal einer so ein bisschen erklärt. Ja, also es gibt es aber auch schon, davon mal ab, du hast ja auch schon mal hier vom GPS-Radler irgendwas verlinkt. Aber ich werde definitiv auch nochmal ein Video machen, weil werde aber erstmal noch ein bisschen weiter testen. Weil da gibt es so ein paar Sachen, wo ich jetzt das mit diesem Wind will ich nochmal ausprobieren. Und da einfach auch mal gucken, man muss es ja auch mal testen. Also ich will es auch erstmal 3 Wochen fahren jetzt, um zu gucken, ob das auch stabil läuft.
Ja.
Weil was nützt es dir, wenn die Batterie dann leer gesaugt wird und solche Sachen. Aber
ja, das stelle ich mir auch bei Musik und so, wenn das alles vom Gerät kommt, dann wird der Akku natürlich doller drunter leiden, ne?
Genau, das ist halt die Frage, wie viel schluckt das Bluetooth mit den Kopfhörern, was aber beim Handy ja auch nicht mehr so viel ausmacht. Ich glaube, das macht den Kohl gar nicht so fett, weil normalerweise der Stromfresser, das ist ja letztendlich ein Android-Betriebssystem, was da dahinter hängt mit dem Handy-Display. Das, was frisst beim iPhone, egal was es ist, ist immer das Display. Deswegen glaube ich, dass diese Hintergrundaktivitäten und Spotify-Hören wahrscheinlich gar nicht so viel ausmacht. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht, dich vielleicht auf so einen ganzen Tag 10% kostet.
Ja, das wäre geil. Also wenn es wirklich so ist, wäre super.
Ja, wobei, weiß ich nicht. Wärst du der Spotify-Hörer? Also David, der freut sich richtig. Der findet das richtig geil.
Also ich benutze auf meinem Telefon so, ne? Aber ja, das ist, weiß ich nicht, ob das jetzt nötig wäre. Ist ein cooles Gadget, aber...
Gestern habe ich dann meine Musikliste gehört und habe ich auch bestimmt eine Stunde mit meinem Hammerhead Musik gehört in der Wohnung. War auch irgendwie lustig. Unabhängig vom Handy, war auch irgendwie strange.
Yes. Also
nimmst dein Fahrradcomputer und hörst damit Musik. Also es ist auch irgendwie...
Es ist echt cool, dass es geht, aber also ich Spotify an sich finde ich jetzt nicht so mega nützlich.
Ja, also ich bin sowieso eigentlich, Spotify habe ich eigentlich eher, weil so die Kinder eigentlich nichts anderes hören und wir da so ein Familienabo haben. Meine Musik liegt sowieso woanders. Davon mal ab. Aber es ist, muss ich mal gucken, Apple Music, gibt es das auch für Android? Könnte ich auch mal versuchen draufzuladen. Ausprobieren. Ja, aber ich glaube, das für mich ist, ich höre eh nur Sprache beim Radfahren. Also von daher, aber... Probiert das aus, aber es macht ein bisschen Schmerzen und man hat immer so dieses Gefühl, hoffentlich greift nicht gleich einer mein Passwort ab. Also es ist so nicht so ganz selbsterklärend, aber vielleicht kommt das noch. Aber ist geil, aber das ist natürlich das Potenzial, was ich hier sehe, ist natürlich riesig.
Ja, ja. Wenn sich da ein paar Leute nochmal hinsetzen und irgendwie geile Sachen programmieren.
Ja, das und wenn Hammerhead sozusagen diesen App Store einen eigenen App-Store hätte zum Beispiel, ja. der sofort drauf wäre. Ne? Official. Du hast sofort dieses Extension-Ding und sagst, hier, Hammerhead, kannst auf dem Gerät dir Apps raussuchen. Weil dann bist du ja, dann schaffen sie es auch, Connect IQ bei Garmin zu überholen. Weil momentan würde ich sagen, was Stabilität und die Qualität der Apps angeht, zum Beispiel, dass diese Layout-Probleme, die hier entstehen und so weiter, das hat ja Garmin viel, viel besser im Griff. Mhm. Garmin tut zwar auch weh, was das Installieren und so weiter angeht, aber es ist super stabil und super geiles Entwickler dahinter. Die sind ja jetzt, haben auch 5 Jahre Vorsprung. Aber hier hast du ja wirklich die Chance, also wirklich animierte Seiten, animierte Apps drauf zu spielen. Das ist schon ein Potenzial, wo man sagen kann, okay, das ist ja schon vielleicht ein kleine Zukunft des Fahrradcomputers, dass der einfach viel, viel mehr kann, als er sozusagen ab Werk kann. Mhm. Okay, dann kleines Follow-up zum Ventet-Helm.
Vontet.
Kann sein, dass es Vontet heißt.
Da gab es doch jetzt letztens, haben wir da im Podcast drüber geredet, dass wir immer ja nur so Sachen, die wir so gut finden, alles ist immer so geil und so. Gibt es ja vielleicht auch manchmal Sachen, die nicht so geil sind.
Naja, ich habe ja, Vontet habe ich ja letztes Mal angekündigt, dass ich die mal anschreibe, kaufen würde ich den Helm nicht für 400 Euro, war glaube ich meine Ansage, aber ich finde es halt super spannend. Das ist ein aufblasbarer Helm, der extrem flach zusammenlegbar ist und den netterweise, also schöne Grüße an Vontet, wie auch immer, dass sie uns so ein Muster zugeschickt haben. Also, es ist so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, wie ich sagen soll. Also auf der einen Seite könnte ich sagen, okay, der Helm ist nicht so geil, wie ich dachte. Und auf der anderen Seite ist er trotzdem geil. Also es ist so ganz, 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 ganz schwierige Gratwanderung bei dem Helm. Weil rein optisch habe ich zum Beispiel das Problem, dass er bei mir total bekloppt aussieht. Aber es gibt so
schon Fotos gesehen, wo es gut aussieht.
Es gibt aber im Internet so einen, der den immer mal trägt und auch wirklich oft in die Kamera hält,
ja.
Wo ich sage, bei dem sieht er ja cool aus. Dann habe ich bei Instagram ein Foto gepostet. Alter, die Kommentare waren so lustig. Also alle haben sich drüber lustig gemacht, wie ich mir in diesem Helm aussah. Mhm. Also ich habe wirklich Pech, was die Optik angeht, aber Helme sehen oft blöd aus. Also von daher kann ich damit leben und mit meinem komischen, schmalen Gesicht habe ich natürlich auch immer das Pech, dass es nicht gut aussieht. Also es waren halt wirklich Leute, was haben die Leute geschrieben? So kannst du bei Game of Thrones mitmachen. Es sieht aus, als wenn man der KI gesagt hätte, sie soll einen Helm generieren. irgendwie will mein Hirn was mit Star Wars draus machen. Und stylepolizeiliches Gutachten hat er nicht. Bis hin dazu, dass mir einer ein Foto geschickt hat mit
den Bananen auf dem Kopf.
Mit, ne? Bananen auf dem,
ja,
Kopf.
Ja, ich kenne das Foto.
Ich versuche das hier hinten auf dem Greenscreen einzublenden. Ja. Also es ist so, ich zeige den hier natürlich jetzt bei YouTube auch mal so ein bisschen in die Kamera. Man packt ihn aus und so in der Hand sieht er echt cool aus, das muss ich schon sagen.
Also futuristisch auf jeden Fall.
Genau, futuristisch. Ich habe auch tatsächlich noch mal Rücksprache mit dem Hersteller gehalten, weil ich so das Gefühl hatte, er war nicht sehr bequem. Weil dadurch, dass er natürlich auf ein, ich glaube, das Packmaß ist so ein Zentimeter, ich lasse hier auch gleich mal die Luft raus, hast du natürlich im Innenraum des Helms, wenn da, wo der Kopf aufliegt, nicht so, wie wir es gewohnt sind, diesen breiten Steg. Also wir haben ja momentan mit MIPS-Helm, mit den hochwertigen, wenn wir uns jetzt hier den Sweet Protection zum Beispiel angucken, hast du ja immer so gepolsterte Dinger da drin, dann hast du dahinter hast du denn diese Hartschale, mit diesem Schaum-Hartschalenstoff, der, glaube ich, außen härter ist als innen, und ein relativ flächiges Auflagemaß und dann meistens aber auch so, dass es so beweglich ist, wegen des, damit du dieses MIPS-System hast. Und der Vontet, der musste das so lösen, dass hier so kleine, wie sehen sie aus wie so Krakensaugnäpfe.
Genau, ja, würde ich auch so sagen.
Hast du halt drin. Die haben halt das Problem, dadurch, dass diese Struktur, die man hat, diese Bananenstruktur, das halt jedes ist eine Luftkammer, die natürlich entleert werden wird, um ihn zusammenzufalten. Das heißt, sie haben halt auch immer nur so 3-4 Millimeter Platz für Auflagefläche auf deinem Kopf. Das natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Mal. Aber ich habe dann gemerkt, wenn ich den Helm falsch aufsetze oder nicht richtig ins Gesicht reinziehe, dann drücken die hier zum Beispiel vorne auf der Stirn. Und hinten habe ich es auch so ein bisschen gemerkt. Das soll sich während, wenn man jetzt öfter getragen hat, auch noch, wird das ein bisschen weicher, weil die jetzt natürlich alle noch fabrikneu sind. Vielleicht muss man die auch einfach alle hier mal so ein bisschen durchmassieren. Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, am nächsten Tag war er bequemer, aber am ersten Tag fiel es mir als relativ unbequem auf. Und der Hersteller, dem habe ich das auch erzählt, hat gesagt, ich werde da jetzt mal im Podcast drüber sprechen, aber ich fand den gar nicht mal so bequem. Dann sei ja gut, gewöhn dich da mal dran. Und das Zweite ist, es muss halt wirklich gut eingestellt sein und auch wirklich ins Gesicht gezogen sein. Das habe ich dann auch gemerkt, dann war es auch gar nicht so schlimm. Wenn man wirklich ganz empfindlich ist oder keine Haare hat oder sowas, dass man dann vielleicht eine kleine Mütze drunter ziehen muss. Also so ein Cap, wie es viele ja sowieso schon bei normalen Helmen auch machen. Die Passform ist wohl dem POC angelehnt, also weil das war der nächste Punkt, dass sie sagen, ja gut, wir versuchen natürlich einen Helm zu machen, der 80-90% der Menschen passt und nicht irgendwo drückt und zwickt. Und das weißt du halt nie vorher. Also das haben wir selbst beim Specialized, den ich feiere, und der hat eine, finde ich, eine sehr große Range an Menschen, die er abdeckt. Der Sweet Protection hat eine Range an Menschen, die er abdeckt, aber wir haben halt auch einen hier im Kollegium, der sagt, ja, der Specialized finde ich cool, aber den Sweet Protection, oh nee, der ist mir unbequem, der zwickt mir da und da. Also das kann auch immer Personal Preference sein. Ist natürlich bei 400 € immer so ein kleines Risiko, wo man sagt, ja, gebe ich das Geld jetzt aus dafür oder nicht? Und dafür, dass er mir dann doch zwickt, na gut, da mussten halt zur Not zurückschicken, geht halt auch immer, ne? Optisch halt Style-Polizei-mäßig für meinen Kopf, um ehrlich gesagt, ehrlich zu sein, gewöhnungsbedürftig. Ich kann jetzt nicht weitersprechen, wenn ich den aufsetze, ne? Und zerstöre ja auch meine komplett coole Frisur.
Du, naja, wenn du die nach hinten.
Also setzt du ihn einfach auf.
Ich setze ihn nicht auf. Bin ich zu eitel heute für. Ey, aber so kannst du ja weitergehen, oder?
Ja, ich versuch's mal.
Sollte funktionieren. Den wollen wirklich alle sehen.
Ich setze ihn jetzt mal auf, ohne hier die Straps zuzumachen. Jetzt finde ich ihn gar nicht mehr so unbequem.
Aber schöner geworden ist er auf jeden Fall auch nicht.
Nee, das ist tatsächlich so rein optisch, aber vielleicht muss man ein breiteres Gesicht haben. Weil wie gesagt, bei Instagram sehe ich es und da sieht er cool aus. Bei Leuten. Also sieht er halt normal, also wie halt ein Helm so aussieht.
Ja.
So.
Ja, muss man gemacht für sein. Also ich kenne ja auch Leute, die haben einen Sweet Protection Helm auf und das sieht aus, als wenn die irgendwie da ein umgedrehtes Waschbecken drauf hatten.
Ja, aber ich glaube auch. Also es ist ja so, dass ich die POC-Helme auch immer super interessant finde und ich bin...
Die finde ich auch sehr groß. Also und mir stehen die auch nicht.
Und einen POC-Helm kann ich überhaupt gar nicht tragen.
Ja.
Ich immer mal wieder so irgendwo in so einem Fahrradladen, als wir im Urlaub waren, irgendwo in Italien, habe ich mal so einen POC-Helm aufgedacht. Und das alte Scheiße, warum?
Ja.
Warum? Und dann siehst du Leute, die auch so ein schmales Gesicht haben. Bei denen sieht er gut aus. Hier so bei Radsportlern, die haben ja auch gerne mal ein schmales Gesicht.
Mhm.
Also krass, dass der nicht funktioniert. Und dann wieder andere, die, wo ich sage, geil. Da können, also Sweet Protection habe ich Glück. Das ist so, ja, das kann man, glaube ich, vorher nicht wissen. Ne? Und dann kommt aber dieser Game Changer-Augenblick.
Also, was für eine Größe ist das jetzt?
M.
Okay. Mhm.
Willst du ihn nicht doch mal aufsetzen? Ich will mal wissen, wie er dir steht.
Ja, komm. Sogar ohne, dann diese Saugnäpfe, die saugen sich an meinem Kopf dann fest.
Auf. Ja, ja, genau, ohne Mütze. Aber nee, bei dir geht's schon wieder.
Alter, weißt du, oh. Kennst du diese, diese Massagegeräte, die du so auf den Kopf machen kannst mit diesen ganzen...
Ja, 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 genau.
Genau so viel, oh, das ist so ein...
Das ist aber angenehm, dann kriegst du Gänsehaut wahrscheinlich, wenn du den aufsetzt. Aber bei dir geht's eigentlich.
Also, ich weiß, was alleine das Aufsetzen... Das ist halt schwierig wegen den Dingern hier, ne?
Ja, ja, du hast vorne so scharfkantige Spitzen, ne? Dadurch, dass es halt ein Fächer ist, ne? Also so ein, du hast wie so ein Fächer. Genau, Fächer ist ein gutes Wort dafür.
Ja, also man kriegt halt Gänsehaut beim Aufsetzen und danach ist es okay, würde ich sagen. Also
okay.
Das ist ja auch immer so ein Ding und das habe ich ja immer gefeiert bei Sweet Protection, dass wenn man den aufhat und du drückst so, da gibt's, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, aber es gibt viele Helmhersteller, wo ich dann drücke und irgendwo eine Kante merke und denke, wenn ich da jetzt drauf falle, das wird, also vielleicht sterbe ich nicht, aber es wird auf jeden Fall wehtun, so, ne? Und das habe ich hier auf jeden Fall auch nicht. Das muss man mal positiv
erfreuen. Naja, sicher soll der sein.
Ja, ja, das glaube ich auch. Ja, ich kann mir das auch vorstellen, wie mit so einem Baseballhandschuh, dass man den wirklich, wenn der eingesessen ist, dass das dann irgendwie auch angenehmer wird. Also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt hier drauf drücke, dass diese Saugnäpfe dann auch wirklich so dämpfen.
Ja, ja. Ja, ja, die sind auch weich. Das ist so ein ganz weiches Material. Aber man muss ihn ins Gesicht ziehen. Also ich habe ihn dann, glaube ich, ein bisschen zu hoch gemacht und dann hat es mir hier oben so ein bisschen wehgetan. Oder war nicht wehgetan, ist jetzt das falsche Wort, aber unangenehm. Das Konzept ist aber trotzdem krass geil. Du hast halt hier so letztendlich ein kleines französisches Ventil, mit dem du den auf- und zupumpen kannst, in Anführungsstrichen, also auf- und abpumpen kannst. Und wenn man die Bedienungsanleitung nicht liest, dann denkt man sich ja, wie weit soll ich ihn pumpen? Wenn man sie sich kurz anguckt, dann weiß man, okay, hier ist ja ein sozusagen Nanometer mit eingebaut. Das heißt, hier ist so ein schwarzer Strich, der wandert halt so lange in die Mitte, bis es perfekt aufgepumpt ist. Ja, und der Moment, der es halt wirklich geil macht, ist, wenn ich jetzt hier die Luft rauslasse. Was gar nicht mal so schnell geht, wie beim Reifen. So, drücke ich hier mal so ein bisschen.
Ja, weil diese Kammern auch natürlich, das im Prinzip
ja, die
ist
Kammern
es eine sind, Kammer,
genau.
Aber die haben natürlich nicht
eine so Luftkammer, viel, genau. Genau. Ja. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch schon. Jetzt ist er leer. Dann ist es wie mit dem Waschmittel.
Ja, ja.
Dann hast du einfach mal so ein flaches Ding. Und das ist schon echt krass. Weil faltbarer geht nicht. Und dann gehst du halt natürlich einen Kompromiss ein. Ja, ist vielleicht nicht der schönste Helm und vielleicht nicht der allerbequemste Helm, aber du kannst ihn halt mitnehmen. Mhm. Ist nicht leicht, 450 Gramm finde ich relativ schwer, muss ich sagen.
Das stimmt.
Also jetzt auch zum Tragen war es so, wo ich gesagt habe, als Rennradhelm würde ich ihn nicht haben wollen. Und so als Bikepacking-Alternative, wo man sagt, mal setze ich einen Helm auf in der Stadt und dann falte ich ihn zusammen und packe ihn in meine Frameback. Dafür wäre er mir zu schwer irgendwie, gefühlt. Trotzdem irgendwie geil. Also es ist so, Ich muss den jetzt tatsächlich mal tragen, die nächsten Tage, also hier auch mit dem Brompton. Also es passt halt heute zum gesamten Thema. Ne? Entweder flaches Waschmittel, Faltrad, Falthelm und so weiter. Es geht hier alles perfekt ineinander über. Aber ich finde es irgendwie geil, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da ja die große Frage ist, 400 Euro, ne? Gönne ich mir sowas für 400 Euro? Und da, wenn ja, ich, teuer, ne, ich habe ihn jetzt hier Gott sei Dank zur Verfügung gestellt gekriegt. Aber da ist, glaube ich, selbst für jemanden, der ein teures Titanbrompton fährt, weiß ich nicht, ob ich es ausgeben würde.
Ja, ich weiß, also man muss halt überlegen, stört ein normaler Helm wirklich so doll irgendwie, ne? Also ich habe meinen normalen Helm zum Beispiel, also im Rucksack, wenn man den in den Rucksack tut, dann nervt's derbe. Es nimmt halt super viel Platz weg. Du kannst ihn ganz nach unten legen und dann auch Sachen rein, aber wenn du dann dran willst, ist auch super nervig. Also den Vorteil sehe ich schon, dass man den cool irgendwie an die Seite stecken kann. Das nimmt nicht mega viel Platz weg und es blockiert keine anderen Sachen. Ich habe meinen Helm ganz oft am Rucksack dran. Das nervt natürlich auch, wenn du irgendwo gegendongst oder irgendwie sowas. Das ist blöd. Es gibt einen geilen Rucksack von Peak Design, der so ein Helmfach hat. Das benutze ich ganz oft jetzt. Das ist natürlich die andere Richtung.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, gerade diese Trips, die ich mache mit dem Brompton, ne, irgendwie von Bemerode zum Bahnhof, dann irgendwo in Berlin wieder zurück, und habe ich ganz oft den Helm nicht mitgenommen, weil es mir auf den Keks ging, dann im Zug diesen blöden Helm immer irgendwo rumfliegen zu haben. Oder dass der Rucksack zu fett wurde und sonst wie. Oder ich hatte irgendwie, weiß ich nicht, oder der Rucksack war eh schon voll mit anderem Kram. Und das wäre so der Anwendungszweck gewesen. Und es wäre mir wahrscheinlich keine 400 Euro wert. Ich habe auch noch einen anderen Helm, da habe ich jetzt den Namen vergessen, wo ich hoffe, dass ich da mal ein Muster kriege. Weil es gibt natürlich auch so andere faltbare Optionen. Es gibt einen, der lässt sich so von oben nach unten falten. Dann hast du nur noch so 5 Zentimeter, die du an Volumen hast. Weiß nicht, hast du bestimmt auch schon mal
gesehen.
Ja,
es gibt diese, genau, das ist so ein bisschen Lego-mäßig.
Ja, ja.
Sieht aber, also Transformer-mäßig wollte ich es schon sagen. Aber das, so geil ist das auch nicht, ne?
Ja, und dann gibt es einen, der seitlich rechts und links einklappbar ist. Das ist der, den ich noch interessant finde. Aber das ist, wie gesagt, wir reden ja auch hier von Urban überall. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Ich habe auch schon wieder vergessen. Also es wird immer, um ihn aufzupumpen, ich glaube, du musst jetzt einmal drücken, wenn er dran ist oder so. Oder gedrückt halten, ich habe es schon wieder vergessen.
Er blinkt auch rot. Ist das der Akku, der vielleicht leer ist oder so?
Ja, zeig mal, vielleicht erinnere ich mich gleich wieder. Ich bin da auch einmal dran gescheitert. Also es wird immer mitgeliefert, eine Pumperpump, also so eine kleine elektrische Pumpe.
Ja, vielleicht ist sie leer.
Nee, ich hab das. So, man soll warten, bis es piept.
Ich hab's noch nicht piepen hören.
Ja, man muss einfach ein bisschen länger drücken.
Ah, okay.
So, und jetzt pumpe ich es halt auf. Ist gar nicht so laut, ne?
Ist schon laut, doch.
Ja, aber nicht übertrieben laut.
Also im Zug nervt's schon.
Ja, aber wenn du vorne beim ICE das machst, da wo
also, im Ruhebereich da, ne?
Nee, da wo die Toiletten sind. Da ist es ja eh immer laut. Zack. So, wieder ausmachen. Jetzt ist das schon wieder aufgepumpt. Also es geht schnell.
Okay. Ja, ja, schnell geht's. Hast du mal versucht, ob du damit einen Fahrradreifen aufpumpen kannst?
Ja, muss. Das ist ja die gleiche, die sie auch verkaufen vom Pumper, meine okay. ich. Aber du hast, glaube ich, 3-4 Ladungen für den Helm ungefähr.
Ja, ja, ja.
Also die ist nicht so wie alle diese kleinen Pumpen. Da kannst du wahrscheinlich jede kleine Pumpe nehmen.
Mhm.
Ja, jetzt ist er wieder fertig. Also ist schon geil.
Ja, ja, schnell geht das.
Also dieser Effekt ist schon cool. Vielleicht brauche ich auch einfach eine andere Farbe. Schwarz ist natürlich auch sehr auffällig.
Gibt es die in anderen Farben noch?
Weiß ich nicht. Ich glaube, es gibt nur schwarz.
Nee, aber das ist, also in Schwarz finde ich schon gut.
Ja, geiles Ding. Geiles Ding irgendwie. Gibt immer so eine kleine Tüte mit dazu, wo du es dann reinpacken kannst, wenn die Luft draußen ist. Also, danke erstmal, dass ihr uns dieses Muster zur Verfügung gestellt habt. Und ja, könnt ihr euch auf jeden Fall mal zum Titan-Bike, passt es.
Ich wollte gerade sagen, am Rommen sieht es echt cool aus so. Man muss nur noch den richtigen Kopf finden dafür.
Ja.
Ja, aber ich habe auch schon Leute gesehen, bei, also denen stand das unheimlich gut.
Ja, ja, das ist das nämlich, ne? Wenn ja. du dann den richtigen Kopf hast, richtige Gesicht. Oder es ist einem auch wurscht. Also sagen wir mal so, mit Helm. Das Gute an dem Helm ist ja, der sieht dann, wenn du weißt, der sieht nicht so gut aus, du kannst ihn ja einfach zusammenfalten und in den Rucksack legen.
Ist halt auch so schwierig bei manchen Gesichtern, ne? Wenn, also manche Gesichter sind so schmal und vielleicht ist es auch noch eine kleine Person, aber trotzdem mit großem Kopfumfang. Das ist halt auch immer schwierig.
Ja, ja. Also bei dir fand ich es jetzt okay. Nein, fand ich es gar nicht so schlimm. Ja, ja. Musst du dir nachher mal ein Video angucken.
Na, du brauchst einen kleinen Kopfumfang und ein großes Gesicht. Also, ja.
So oder ich muss mir auch so einfach so einen Bart wachsen lassen.
Ja, dann
sehe es auch schon wieder cool aus.
Auf jeden Fall.
Nee, freue ich mich. Haben wir ja selten, dass wir so mit Herstellern hier, dass ich mir, aber das habe ich mir sowieso überlegt, weil das war jetzt so letztes Mal so ein Spontanentschluss, wo ich gesagt habe, okay, frage ich doch einfach, ob sie uns mal was schicken und dann kann man hier zumindest mal unsere Meinung kundtun. Egal, wie positiv oder negativ sie ist. Und das macht irgendwie auch Bock.
Ja. Ja, ich sehe es für ein paar Leute schon. Meiner wäre es nicht, aber...
Weil bis jetzt machen wir immer Tests von Sachen, von denen wir total begeistert sind, die wir sofort in den Shop aufnehmen. Und in dem Fall geht das gar nicht. Die machen nur direkt Vertrieb, also hätten wir gar keine Chance, den in den Shop aufzunehmen. Aber so einfach mal Sachen zu testen, also schickt uns gerne mal hier Pakete zu. Vielleicht hören ja so Hersteller zu, die sagen, na, lass die Jungs das doch mal ausprobieren.
Ja. Oder
und wenn wir,
die wollen, dass wir auch mal was Schlechtes sagen.
Genau, genau. Ja, weil die Sachen, von denen wir begeistert sind, sind immer easy.
Ja,
ja, dann können wir jetzt noch mal was Schlechtes sagen, beziehungsweise was Gutes. Die Strava-URLs scheinen zurückzukommen. Ich weiß nicht, da
verstehe haben wir, gar nicht so richtig.
Ich weiß gar nicht, worum es geht, ne?
Nee, irgendwie nicht. Also ich habe das gesehen, dass du mich auch bei Instagram so in die Gruppe hinzugefügt hast, wo du aber nur das reingemacht hast.
Ja, ja, das hat er mir vorgeschlagen, wenn ich Dinge bei Instagram speichere,
ja, ja,
hat er mir gesagt, ja, willst du das mit jemandem anders teilen, dann mach doch eine Gruppe auf. Und dann habe ich gesagt, ja, mach ich mal eine Podcast-Gruppe auf.
Ja, ich liebe diese Gruppen, das könnte man eigentlich picken, so diese
Hast Gruppe. Du da, ich habe das noch nie gemacht, ich habe überhaupt erstmal noch nie Beiträge gespeichert und schon gar nicht mit Freunden.
Also, okay, vielleicht ist das der Altersunterschied. Also in meiner Generation ist es ein ganz großes Ding, sich in Beziehungen auch zu Hause Reels zu zeigen. Das ist eigentlich, also ist voll das große Ding eigentlich.
Ja, schickt man sich nicht die per WhatsApp?
Nee, das ist, man sitzt dann zusammen auf dem Sofa oder im Bett vorm Schlafengehen. Bildschirmzeit vorm Schlafengehen ist natürlich auch der Tod. So
ja, ja.
Sollte man natürlich unbedingt machen. genau, aber dann zeigt man sich so hier den Tag über, was man so für Reels, also ist nicht so, dass ich irgendwie am Tag viele Reels speichere
ja,
oder
ja.
so, ne? Aber das ist dann vielleicht so 2-3 Mal die Woche oder so, dass man mal 2-3 lustige Sachen gespeichert hat und sich dann gegenseitig zeigt. Das ist irgendwie, ich weiß auch gar nicht, warum das so ist, weil jetzt, wo du sagst, schickt man sich das nicht. Ich kenne das auf jeden Fall auch, dass sich Leute ganz viel hin und her schicken.
Mhm.
Also gerade wenn man jetzt irgendwie die Person irgendwo anders wohnt, in einer anderen Stadt. Aber das ist ein großes Ding auch, sich zumindest in Beziehungen oder so diese Reels zu zeigen.
Und, weil man dann gemeinsam nochmal drüber lachen kann.
Ja, ja, genau. Und diese Gruppenteildingens, das habe ich mit Julia auch als für Essensideen. Weil auf Instagram werden dir ja auch hier so 30 Sekunden Kochsachen, die mit Käse überbacken, sieht mega geil aus und dann speichert man das da einfach rein und wenn man mal gar nicht weiß, was man kochen soll, dann kann man da mal reingucken und sich denken, okay, das mache ich jetzt.
Das macht ja Sinn, dann kann man ja auf einmal, wird ja das asoziale Medien werden ja dann sozial, wenn man gemeinsam sich abends nochmal die gespeichert, aber ihr speichert die in einen Ordner rein und geht den dann durch.
Nee, also mit dem Essenskram, das speichern wir in einen Ordner. Und dann,
genau, und die Reels, über die ihr lachen wollt, die sind in welchem Ordner? Die sind
einfach nur speichern und dann, wie heißt denn das dann? In
Und sie sieht, was du speicherst und du siehst, was sie speichert.
Nee, bei den Reels halt nicht, ne?
Ach so, da geht man dann wirklich los, okay, jetzt nehme ich mal meine gespeichert und zeig dir die.
Genau, Instagram, dann kriegst du hier rechts.
Weil sonst hätte sie es ja schon mitgekriegt wahrscheinlich, dass du was reingespeichert
genau.
hast. Und beim Essen, da teilt ihr euch das, okay.
Genau, aber sie kriegt auch eine Nachricht dann, wenn ich da was reinposte. Genau, da gibt es dann so alle Beiträge, dann habe ich hier Essenskram, siehst du ein paar Eier und dann...
Den neuen von mir.
Genau, für Podcast. Ja, da habe ich das auf jeden Fall gesehen und dachte so, Strava-URLs kommen zurück oder so. Und dann dachte ich mir, was war denn da weg? Ja,
war ein riesen Shitstorm.
Was war denn weg? Erzähl mal.
Aber ich bin ja sehr stolz drauf, dass ich dein dritter Ordner bin. Du bist in meinem ersten Ordner jetzt drin.
Ja, das ist cool.
Diese Instagram, da muss ich ja nochmal erstmal mit klarkommen. Das heißt, das ist ja dann schon irgendwie ganz geil. Dass man das, ja, das, ich habe das Speichern selber, mache ich ja kaum. Aber dann könnte ich mir ja Sachen speichern. Also ich gucke aber auch wenig Reels davon mal ab. Ich gucke nur die Reels, die mir Leute schicken.
Ah, ja.
Oder die automatisch manchmal so auftauchen.
Aber ich genau, das müssen auch keine Reels sein. Das kann ja auch ein einfach nur hier so ein normales Fotobeitrag oder
ja,
so.
Ja, genau, ne? Wo auch ein Text drin steht, ja, was man spannend findet und so. Ja. Aber das ist ja geil.
Ja, ja.
Ich habe vor allem, ich habe jetzt mal für 7,99 Euro im Monat die Werbung abgeschaltet bei Instagram. Seitdem benutze ich es gar nicht mehr. Weil
das
ja überhaupt
wusste ich gar nicht, dass das geht.
Weil ja gar nichts Neues mehr an Produkten kommt, die ich mir angucken kann und so. Immer nur das Gleiche von Freunden und so. Ich weiß gar nicht, ob Instagram ohne Werbung so einen Spaß macht. Gefühlt gucke ich viel weniger in den Stories drin rum, weil ich nicht mehr überrascht werde. Weil irgendwann, bis auf so ein paar Freunde, die ich da oben drin habe, die, wo ich weiß, wenn der was postet, ist das geil, sind auch ganz viele, ist immer der gleiche Hund.
Ja.
Also ist so irgendwie, wo ich sage, okay, ist irgendwie ganz geil, aber eben nicht entertaining. Mhm. Also ist dann nur so Erinnerungsfoto geil. Also ist ja dann trotzdem schön, Freunde zu sehen mit ihren Hunden oder Freunde, die gerade ihren Intervalltraining gemacht haben und alles zupflastern mit Texten und irgendwelchen Graphen und der Nächste macht seinen Strahl. Aber irgendwann wiederholt sich das ja. Mhm. Also wie bei mir immer mal wieder ein Foto mit dem Fahrrad vor dem Baum auftaucht, ist es halt bei anderen so. Und das ist so, wo ich sage, okay, man wird ja gar nicht mehr überrascht, weil man ja ungefähr weiß, was diejenigen so machen.
Ja.
Also ist so dann gar nicht. Und deswegen, mit Werbung ist, glaube ich, more entertaining. Und ich habe das, irgendwann mal wollte ich das versuchen, habe ich versucht, das abzuschalten. Mit der Werbung habe ich die Funktion gar nicht gefunden. Und letztens poppte so ein Fenster auf, willst du Werbung abschalten? Da habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das mal. Und dann ist es, glaube ich, so ein Apple-Abo. Was man auch wieder kündigen kann. Ich glaube, ich kündige das jetzt bald mal wieder.
Das ist ja schon auch teuer. Also
7,99 Euro, ja.
Dafür, dass
ich die App jetzt weniger benutze als vorher, ist es doof.
Ja.
Weil tatsächlich ist das ja, ich finde ja die Werbung, ehrlich gesagt, manchmal wirklich ganz entertaining und auch ganz interessant, was da so für Produkte auf einmal rauskommen, die man nicht braucht.
Ja, ich finde es spannend, wie das variiert, weil ich kenne super viele Leute, die super wenig Werbung kriegen. Und wenn ich mich durch die Stories oben durchklicke, dann habe ich irgendwie habe ich zwei Personen maximal und dann kommt wieder eine Werbung. Also ich nehme das schon fast gar nicht mehr so richtig wahr, weil ich es schon so gewohnt bin.
Mir war es auch zu viel teilweise.
Es ist echt viel. Also bei mir ist es unfassbar viel Werbung.
Und dieser komische Abo-Scheiß, der funktioniert auch nur in den Stories oben, dass du keine Werbung drin hast. Das heißt Stories. Und da finde ich es teilweise war es dann auch too much Werbung. Und bei Stories ist es jetzt wirklich so, dass ich nur noch die Stories sehe von Leuten, die ich folge. Aber wenn ich jetzt unten diesen Feed durchscrolle, da sehe ich andauernd Reels und Kram von Leuten, denen ich nicht folge, trotzdem noch. Die natürlich teilweise ja auch Influencer oder Werber sind. Oder vielleicht bezahlt da reingespült werden, das weiß ich nicht. Ja. Also da habe ich dann wirklich habe ich nicht chronologisch die Posts von meinen Freunden. Oder es postet auch keiner mehr.
Ja, das ist ja auch algorithmusmäßig, dass da nichts mehr chronologisch ist. Und das ist ja bei Strava auch so eigentlich. Ne? Also mittlerweile ist das so, wenn du in deinem Feed, das ist nicht so, dass die letzte Fahrt, die überhaupt da in deinem ganzen Feed gemacht wurde, steht, sondern...
Kann man aber ändern, glaube ich.
Ja?
Nicht? Ich glaube, da kann man noch Einfluss nehmen.
Weil das ist noch nicht so lange, dass das passiert ist und das nervt mich übelst, weil da ist eine Fahrt und ich habe nochmal aktualisieren gedrückt und dann ist die Fahrt weg.
Ja, ganz schlimm, ne? Du siehst irgendwas und dann machst du irgendwas. Das ist aber bei Instagram auch. Ich mache Instagram auf, sehe was.
Genau.
Und dann lädt der neuen weg, ist es. Ja. Finde ich nie wieder. Ärgere ich mich total drüber. Ja, aber ich glaube, bei Strava meine ich, dass man in den Einstellungen den Feed ändern kann. Was auf jeden Fall geht, dass ich bei Strava auch Favoriten definieren kann, die landen dann immer oben.
Ja, ja, ja.
Das finde ich auch ganz cool. Aber natürlich kommen hier Feed-Reihenfolge. Genau, entweder personalisiert oder du kannst sagen, neueste Aktivitäten. Der Feed wird chronologisch nach Abschluss der Aktivität sortiert. Und das wird nur überschrieben durch meine Favoriten, die weiter vorne landen gegenüber den Nicht-Favoriten. Ja, verstehe. Ich weiß aber nicht, ob es eine Bezahlfunktion ist, das weiß ich nicht. Naja, zum Thema URLs. Vor 7 Minuten habe ich das Thema angesprochen. Gut, das über den Instagram-Umweg zu den URLs.
Jetzt erklär.
Es gab einen Riesenschützer. Habe ich das im Podcast hier nicht angehört? Hast du geschlafen wahrscheinlich? Hast du nicht so einen Monsterdrink vorher getrunken? Also, ne?
Weißt du, wie viel Podcast wir aufgenommen haben? Wie viele Stunden ich schon mit dir hier geredet habe insgesamt? Ey, kann mir nicht alles merken.
Strava hat irgendwann abgeschafft, dass du Links in deine Kommentare oder in deine Beschreibung einfügen konntest. Ne, also du konntest keinen Komoot-Link zum Beispiel mehr reinpacken, konntest kein...
Stimmt, ja, da haben wir auf jeden Fall drüber
geredet. Und das Allerschlimmste ist, dass ich dann was OpenWide schreiben wollte, wi.de weg, steht nur noch Open.
Ach so, wegen .de, ja.
Auch mein gespeichertes Fahrrad heißt nicht mehr OpenWide, sondern nur noch Open. Weil wi.de, der hat überall was, wo ein .de drin war, hat er weggemacht. Also Alter. Überall, wo er dachte, das wäre eine URL.
Okay, okay.
Also ihm reichte auch nicht www, brauchte er nicht. Es reichte wi.de, weg war es. Und also, ich wusste das dann irgendwann. Jemand, der bei mir letzte Woche noch, hat einer irgendwas kommentiert und hat auch so ein .de drin gehabt. Ich glaube, das finde ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr. Hat aber, wie ich ihm dreimal, nee, du darfst das .de nicht schreiben. Ja. Dann finde ich da, ich habe gesagt, ich verstehe das nicht, irgendein Wort fehlt da. Was für ein Wort fehlt da jetzt?
Ja.
Ich habe ein Wortspiel mit Mind gemacht und er hat eingemeindet geschrieben, glaube ich. Mhm. Irgendwie so, Gemeinde wollte er schreiben, gemein.de und dann min.de, also vom Mind, ne? Das Mind so da reinbauen, wortspielmäßig.
Und da war nur Gemein dann?
Nee, das ganze Gemeinde ist weg.
Ach so.
Also da
stand gar nichts.
Nee, der hat dann irgendwas geschrieben und ein Wort fehlte. Also sein Wortspiel war weg. Also das sind so Nebenschauplätze. Das, was am ärgerlichsten ist halt, welche App hast du denn da installiert? Bums, Link geht nicht. Schreibe ich irgendwas mit. So wie man es früher gemacht hat, ja, Ingo oder hier was weiß ich, enjoy a camera, Punkt, also punkt.de.
Ja.
So fängst du dann an, da drin rumzuschreiben. Nur weil, angeblich war Spam das Problem, dass wohl Leute kommentiert haben mit Spam-Links, so wie hier diese komischen Leute, die bei YouTube bei uns immer den ersten Kommentar machen.
Aber die posten keine Links.
Nee, weil sie nicht dürfen, weil sie dann nicht reinkommen, weil es dann Google sofort erkennt. Die machen ja ihren Link in die Bio rein.
Ach so.
Bei YouTube die Spam-Kommentare, wenn du auf den, ich habe da mal nämlich geguckt, weil ich dachte, was passiert denn dann? Da diese Roboter-Accounts kommentieren bei uns, dann klickst du auf den Namen oder auf das Gesicht desjenigen. Meistens ist es ja ein Höschen.
Stimmt, ja.
Drückst du drauf, dann kommst du irgendwie auf einen Account und da wiederum ist ein anderer YouTube-Account verlinkt und wenn du da drauf klingst, da ist dann irgendwo eine URL, wo du auf irgendeinen Scheiß kommst.
Und was ist
ich habe das mal gecheckt. Ja, weiß ich nicht. Irgendein Scam halt.
Ja.
Ich habe das mal gecheckt, was das überhaupt soll, weil ich immer dachte, ja, ohne URL und so, da passiert ja nichts.
Da war dann die Spotify-App für dein Karoo.
Ja, ja, genau. Glücksspiel, glaube ich, war dahinter sogar. Okay, oder ich weiß gar nicht, ob es irgendwas Erotisches oder Glücksspiel war. Naja, wie auch immer. Und das war wohl das Hauptargument, dass sie URLs nicht mehr erlauben, war das. Das große Ärgernis war natürlich, Komoot-Link ging nicht mehr.
Ja.
Das war auch so mein Hauptverdacht war ja, dass sie das auch deswegen gemacht haben, damit die Leute die Strava-Routen benutzen. Keine Ahnung, vielleicht tue ich ihnen da auch Unrecht, aber das ist so mein ehester Verdacht. Weil
ja, Algorithmus funktioniert auch so. Bei Instagram ist das auch so, wenn du einen Link da rein postest, der von Instagram weggeht, dann mag Instagram das nicht. Ne?
Ja, du darfst bei Instagram ja gar nicht verlinken. Ja, doch, du darfst in den Stories mittlerweile verlinken.
Ja, ja.
Aber genau. Du kannst zum Beispiel in Beiträgen immer noch nicht verlinken. Da musst du immer Link in Bio, Link in Bio. Ist ja auch Schwachsinn.
Ja, ja, das stimmt. Ja.
Wobei die natürlich noch mehr zugespammt werden als Strava. Also es ist
und halt, das kannst du auch nur machen ab irgendwie 1000 Abos oder irgendwie ja, sowas. Ja. Ne? Nicht von Anfang an. Ja, ja.
Also diese Nummer mit den Links, ich verstehe es auf der einen Seite. Spam kann natürlich sein, dass man da zugespammt wird. Auf der anderen Seite ist es so, wo ich sage, weiß ich auch nicht. Also für mich war es ärgerlich. Jetzt ist es so, dass URLs zurückkommen sollen. Das ist der Post. Und witzigerweise gibt es diese Info nur in diesem Instagram-Post. Also nicht in, die gibt es nicht offiziell irgendwo bei Strava, sonst wie in diesem Instagram-Post. Hat einer mit Strava gesprochen, der Ben Delaney. Mit 15.300 Abonnenten. Jetzt glauben wir dem einfach mal, dass er I met some folks from Strava yesterday. Also der scheint sich mit Strava getroffen zu haben. Und tatsächlich ist das Ding einfach bei mir in die Startseite reingeballert worden. Mhm. Wie gesagt, ein Menschen, dem ich nicht folge, aber ich bin halt Strava links, hat Aufmerksamkeit.
Hat aber auch Abos von Leuten, die auf jeden Fall ein bisschen größer sind auch und so. Also ja, ja. Das scheint legit zu sein, der Typ.
Ja, ja. Und
ach, den habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ja, ja.
Was auch geil ist, another related tidbit. Strava CTO Rob Terrace said users spend an average of 20 minutes of exercising for every minute they spend on Strava. Mhm. Also für jede Minute, die sie auf Strava rumscrollen, haben sie 20 Minuten Sport gemacht im Durchschnitt. Also ist er meint, a better average than TikTok, Instagram. Also das nur so als kleine News.
Cool.
Gut, also dass wir so 35 Minuten brauchen, um kurz diese News vorzulesen. Freue ich mich drauf, weil das ist tatsächlich nervig gewesen. Dann kann ich auch endlich wieder White schreiben. .de und ich glaube sogar ohne Punkt ging es nicht. Ich weiß gar nicht. Ich habe dann white zusammengeschrieben, dann war es okay.
Ja, ja.
Aber wenn ich white-de wollte, auch schon nicht.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Und jetzt soll wohl irgendein Algorithmus da, wahrscheinlich KI, die dann sagt, okay, das sind Spam-Links. Ja, keine Ahnung. Mal gucken. Erstes Quartal, also ist auch noch nicht jetzt wieder live. Dauert noch ein bisschen. Dann kleine News, die ich auch spannend fand, weil das natürlich immer großes Thema hier war, wir das auch 100-mal gepickt haben. Die Tour-Doku bei Netflix wird jetzt die letzte Staffel stattfinden mit der dritten.
Tour de France.
Ja. Tour de France Doku, die war vielleicht ein bisschen absehbar, habe ich so das Gefühl. Weil die erste Staffel war so mega.
Für mich nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist auch meine Bubble vielleicht.
Ja, ich bin ja auch in der Bubble drin, aber die zweite Staffel war schon nicht mehr so spannend wie die erste, fand ich.
Ich fand's so geil.
Besser als die erste, genauso gut, oder?
Ich fand's genauso gut. Und in meinem Freundeskreis sind auch Leute, die kein Fahrrad fahren und Bock haben auf die nächste Staffel und so. Und dadurch auf jeden Fall auch infiziert wurden, jetzt Tour de France auch wirklich in echt zu verfolgen, ne? Also nicht unbedingt in echt so wie wir dahin fahren, aber in echt im Fernsehen so, ne? Ich glaube, das hat richtig gezündet. Ich kann auch verstehen, dass die Zahlen natürlich zurückgehen. Und die haben ja auch im Artikel geschrieben, die wollen auch bewusst dann wieder irgendwie auf die richtigen Sendungen lenken. Also dass die wirklich Radsport gucken dann.
Also die Gründe, die sie nennen, ist halt tatsächlich Zuschauereinbruch von genau, Staffel 1 auf Staffel 2. Die Staffel 3 ist ja schon im Kasten, die kommt auch im Juni raus, glaube ich. Also kurz vor der Tour de France wieder. Ja. Also auf eine Staffel können wir uns noch freuen. Im Rennrad-News-Beitrag dazu, den kann ich unten vielleicht nochmal mit verlinken. Die haben auch so ein bisschen, gibt es wohl diesen Verdacht wohl auch in der Community, oder dass es zu austauschbar war, erste und zweite Staffel. Also wenn du sozusagen, also so das Konzept war das gleiche. immer diese Nummer, ja, Busrennen, Hotel, hier ein Interview und dann noch die Journalisten, die zwischendurch mal was erklärt haben. Das muss ich sagen, so im Nachhinein, wo ich sage, okay, das stimmt schon, vielleicht hätte man ein bisschen was anders machen müssen von Staffel zu Staffel, weil das ist natürlich in der heutigen Medienwelt so, dass Dinge sich ja wiederholen. Also dieses, ja, die erste Staffel, die erklärt ja auch, wie funktioniert Radsport und sonst wie, das in der zweiten Staffel nochmal zu erklären, ist ja für alte Hasen wie uns ja dann schon doof.
Ja, ich meine, Strecken verändern sich natürlich, da kann man immer was drüber sagen, über, also so wie die das beim Kommentieren auch machen, ne? Ah, so, ja, ein bisschen kulturell, hier dies und das und nächstes Jahr ist dann Alpe d'Huez, dass sich das irgendwann wiederholt sich natürlich alles. Und es wird natürlich auch saulangweilig, wenn immer Pogacar gewinnt irgendwie und das absehbar ist. Also für natürlich für Fans irgendwie von dem Radsport, wenn du jetzt Pogacar-Fan bist, ist das natürlich super. Das ist wie mit Schumi. Also klar, irgendwie alle Deutschen haben gesagt, ey, wir sind Schumi-Fans. Ist natürlich saugeil, wenn der immer gewinnt. Aber wenn man jetzt Formel 1 oder irgendwie Radsport irgendwie aus so, ja, man hat da nicht so einen richtigen Favoriten oder so und fiebert vielleicht sogar für wen anders mit und immer gewinnt der eine immer wieder. Das wird natürlich irgendwann auf Dauer ein bisschen langweilig. Finde ich einfach. Mein Vorschlag wäre gewesen, macht das ein bisschen trashiger und bringt mehr private Sachen rein und wie sich Leute streiten und so. Das wurde ja in den letzten beiden Staffeln, damit macht man natürlich den Sport ein bisschen kaputt, ne? Muss man sagen. Aber ja, Unterhaltungswert hätte man dadurch geschaffen. Also, keine Ahnung. Also, es wurden in den letzten zwei Staffeln auch schon so Sachen gebracht, wo ich denke, im Nachhinein, naja, so böse, wie manche da dargestellt wurden, so böse sind die, glaube ich, nicht.
Das war ja auch Kritik, Wout van Aert und so, der dann, wo dann wohl gesagt wurde, das ist auch nicht so gewesen, wie es war oder wie es dargestellt wurde.
100% nicht. Nein. Und Jasper Philipsen ist auch nicht so ein Arschloch, wie man denkt, wenn man das guckt. So.
Ja, der würde ja, der ist ja nun komplett da, wird ja komplett geroastet.
Ja. Vielleicht ist er auch noch ein größeres Arschloch, ich kenne ihn ja nicht.
Ja, aber, ja, wahrscheinlich.
Aber ich hab zumindest gesehen, wie er an Fans vorbeigefahren ist und irgendwie mit allen super cool war, Fotos mit sich machen lassen hat und Unterschriften und so. Und andere hatten keinen Bock drauf. So und da, also, ich meine, du bist auch kein Arschloch, wenn du mal keinen Bock hast, die ganze Zeit Unterschriften zu geben, ne? Aber.
Du, es ist am Ende so, ich habe auch so, die zweite war bei mir nicht mehr so. Hat nicht mehr so gekickt wie die erste, warum auch immer, weil man natürlich schon Bilder gesehen hatte, die Bildsprache schon kannte, die den Inhalt kannte, die Interviewsituationen tatsächlich ähnlich waren, ähnliche Geschichten erzählt wurden und natürlich waren viele, viele Spannungshöhenpunkte dabei wieder, auch mit Stürzen und was es halt alles so gibt, ne? Was es dann doch irgendwie. Aber das erste Mal ist halt immer das Krasseste. Das ist aber ja im Grunde bei jeder Serie so, dass die zweite Staffel oft nicht so geil ist wie die erste. No, und die dritte dann, da bin ich jetzt mal gespannt drauf. Und das zu schaffen, da einen Move zu schaffen, dass man sagt, man findet noch mal was Neues. Es ist jetzt ein Gerücht zumindest so, dass sie vielleicht Tour de France Frauen machen. Das wäre vielleicht genau der richtige Move, wo man sagt, jetzt haben wir dreimal Herren gehabt, jetzt nehmen wir mal das nächste Mal die Frauen. Weil dann wieder sozusagen was Neues kommt, weil man nicht die gleichen Gesichter sieht. Jetzt ist es natürlich auch so, wenn du Jahr für Jahr das machst, sind ja auch ganz viele Protagonisten die gleichen. Ne? Vingegaard und Pogacar und so weiter. Dann, wenn du sagst, okay, wir machen jetzt mal die Frauen und dann vielleicht irgendwann wieder die Männer, dann wird es ja auch wieder spannender, weil vielleicht neue Protagonisten dazukommen. Also, weiß ich nicht. Ich fand es spannend. Und dass der normale Zuschauer, dass der halt weniger wird, ist krass, dass der für den nur einmal das richtig geil war. Für uns ist das egal, wir gucken jede Staffel. Das ist auch klar. Und feiern die auch, klar.
Ja, vor allem letzte, da waren wir auch noch da. Also da freue ich mich ja derbe drauf auf die nächste.
Stimmt, die nächste wird richtig geil. Und das war doch auch mit dem Cavendish-Sieg, glaube ich, die letzte Tour de France und so. Das sind ja Sachen, die geil werden.
Da werden ein paar Tränen kullern wieder, das sage ich dir.
Wobei die letzte Tour de France der Frauen wäre auch eine geile Doku, glaube ich.
Ja, mit dem 100%. Ja.
Da Alpe d'Huez.
Jo.
Naja, spannend. Also da Die gehen natürlich jetzt auch viel auf Live-Sport und so weiter. Netflix muss sich auch immer jedes Jahr neu erfinden. Das ist auch das Krasse. Und ich merke auch selber, dass ich so serienmüde werde, weil man jetzt schon zu viel kennt. Dass man da nochmal irgendwo überrascht wird, finde ich auch selten. Das ist vielleicht auch so das, was wir generell in der Medienwelt haben.
Ich guck auch ganz wenig Netflix-Kram, nur noch ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Naja, ich habe Kinder, das Abo muss erstmal noch bleiben. Gut, dann würde ich jetzt noch mal ganz kurz, weil wir das auch so lange gesprochen haben, über das Flightbike kurz ansprechen.
Flightdeck, oder?
Flightdeck, Flightbike-Deck, wie auch immer. Flightdeck über diesen Lenker mit integriertem Tacho. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich der Presale gelauncht. Und
sieht anders aus als die Previews, ne?
Ja, sieht immer noch anders aus. Also was gefällt dir der Lenker jetzt so, wie er da ist?
Mm.
Gezeigt wird? Kommt er überhaupt so?
Also das Ding ist, die Designstudien, das ist ja bei allem so, sieht immer cooler aus, als so, wie es dann echt wird. Das auch bei Autos so und sowas,
ja.
Ne? Denkst du immer so, Alter, stark, der neue Golf, der sieht ja mega geil aus und dann wird das Auto nicht so. Ja, keine Ahnung, man muss irgendwo Abstriche machen. Am Anfang, durch diese ganzen Designs und so, wir waren ja schon ein bisschen hyped auch, ne? Es sah schon alles cool aus.
Ja, so mittel. Es ist weit, ist immer noch so diese Hürde,
so computermäßig.
Ich kauf einen Lenker,
Ja, stimmt.
Aber computermäßig, ja.
Ich rede gar nicht unbedingt von dem Lenker. Also ich denke immer nur an den Computer, ehrlich gesagt. Und das ist ja bei dir, glaube ich, auch so, ne?
Ja.
Also der Lenker an sich ist mir gar nicht so wichtig, aber die Technik, die da drin steckt, das hat mich interessiert.
Ich habe auch eigentlich das ganze Thema nur noch einmal mit reingenommen. Also ich habe einen Podcast gehört, wo die beiden interviewt wurden, der relativ spannend war. Und da, wo man dann auch mitbekommen hat, haben in der Formel 1 gearbeitet, in der Autoindustrie und sonst wie, die wissen schon technisch, was sie da machen, glaube ich. Also ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung, kriegt man das überhaupt stabil hin und Kabelführung und so weiter. Ich glaube, das kriegen die easy technisch hin. Also engineeringmäßig würde ich dem Ganzen vertrauen, nach wie vor. Und deswegen habe ich das Thema jetzt eigentlich auch noch mal reingenommen, weil ich mir auch Gedanken gemacht habe, glaube ich, dass diese Integration von Fahrradcomputer in den Rennlenker ist nicht die Lösung. Weil dafür ist der Rennlenker zu spezifisch, spielt eine zu große Rolle, was Ergonomie angeht, spielt eine zu große Rolle, was das angeht, was ich vielleicht an Packtaschen dran machen will, wenn ich bikepacke und so weiter. Zu viel Personal Preference, vielleicht auch zu viel Kompromiss, was das Handling des Lenkers angeht. Und deswegen, und meine Idee war, als ich dann jetzt das Fertige gesehen habe, sah das ja nicht mehr so sleek aus wie der Preview, sondern eher so, man sieht, da ist jetzt so carbonmäßig in die Mitte ein Display reingebacken worden. Und dann sieht man eine technische Kante, also sie sah technischer aus. Das Ganze sieht jetzt sehr technisch aus, nach wie vor irgendwie total geil mit Carbonfasern und sonst wie. Und jetzt sieht man die Carbonfasern auf vielen Preview-Bildern auch, aber das kann man natürlich auch alles schwarz haben, das ist nicht. Und mit Lenkerband gewickelt, dann wird auch diese Kante so ein bisschen kaschiert. Das sieht schon alles gut aus. Aber der Kern ist ja dieses Infotainment-System, was da reingebaut wird, dieses große Display. Und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht, wie, wenn ich jetzt mein Fahrradtacho auf den Lenker drauf mache, ist der mir schon vom Winkel ja eigentlich schon schlechter ablesbar, als wenn er letztendlich mit diesem Mount, so wie wir ihn alle heute fahren, direkt über dem Reifen sitzt. Da, wo ich vielleicht sowieso oft, also sagen wir mal so, der Blickwinkel, du musst ja tatsächlich
weiter nach unten gucken.
Das sind ja wirklich bestimmt 5 bis 10 Grad, die du weiter nach unten gucken musst, weil der Tacho auf einmal im Lenker und nicht mehr davor sitzt. Und dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen und ich hoffe vielleicht steckt denen das mal einer oder ich weiß nicht, oder wir hören hier vielleicht sogar rein mal. Muss ich einfach gut verhashtaggen hier alles, keine Ahnung. Die Einheit, einfach mit einem geilen Mount vorm Lenker setzen. Also dieses Querformat, ein etwas dickeres Display und mit diesen beiden Flügeln, das Ganze sozusagen vorm Mount gesetzt, wäre ja der Knaller. Statt so einen blöden Hochformatrechner, den ich da vorne dran habe.
Wie gesagt, wir haben jetzt auch noch keine Software gesehen. Vielleicht wird der Computer das Schlechteste am ganzen
Nee, das traue ich Ihnen auch zu. Dabei, weil Sie ingenieurstechnisch und Software, das traue ich Ihnen auch zu. Wenn Sie denn.
Ich bin gespannt.
Also das wird teuer, glaube ich, die Softwareentwicklung. Also Sie müssen es stemmen können. Ich gehe davon aus, dass das aber wahrscheinlich einfacher geht, als man denkt. Das wird eine Android-App sein, schätze ich, auf dem Android-System, weil das ist, machen ja alle irgendwie so im Moment. Prozessormäßig und so glaube ich auch, das kriegen sie alles hin. Aber das Ding vom Lenker loslösen, fände ich halt geil. Ist natürlich eine Stromfrage, weil ich weiß nicht, wo im Lenker der Strom sitzt. Wenn der Strom jetzt im Vorbau sitzt mit einer fetten Batterie, weil sie ja Licht und Fahrradcomputer und sagen, das hält irgendwie so 30 Stunden, ist natürlich die große Frage, ob wenn man so eine Display-Einheit vor dem Akku, also vor den Lenker schnallt, dann musst du wahrscheinlich den Akku woanders hin stopfen. Ich glaube nicht, dass das reicht, den unter dem Display zu verteilen, dass das wahrscheinlich zu viel Stromverbrauch wäre. Wahrscheinlich wäre das auch mit dem Licht nicht mehr so einfach möglich. Aber das wäre so mein Wunsch, dass mal einer so eine Computereinheit baut für vor den Lenker, damit ich sie auch an jedem Rad fahren kann. Muss man auch hinkriegen, weil da muss der Mount ultrastabil sein und der Lenker muss es können wahrscheinlich auch. Oder man teilt es, dann man baut einfach ein Cockpit. Man teilt diese Elektronikeinheit von der Akku-Lenker-Einheit, wo man sagt, okay, an dem einen, dann kaufe ich die Elektronikeinheit einmal, kaufe drei verschiedene Lenker für drei verschiedene Fahrräder und klicke die einfach vorne dran. Das wäre so mein Wunschtraum. Dann, glaube ich, wird der Markt auch offener, weil ich sehe immer noch das Problem, ich finde es irgendwie geil, so ein Display am Fahrrad zu haben, aber warum nur an einem?
Finde ich interessant, weil du jetzt zum Beispiel mit 1050 und auch mit dem Karoo ja eigentlich ziemlich happy bist, so was dein Fahrradcomputer angeht. Was genau macht diesen Reiz gerade bei dir aus, dass du Bock auf im Prinzip auf einen neuen Fahrradcomputer hast? Ne?
Ich habe immer schon das Gefühl, dass dieser erste Karoo, der so ein Toastbrot war,
ja,
dass diese Art des Displays in so einer Art Querformat,
ja,
nennen wir es mal so 4:3, so wie das iPad das ja auch macht. Also so ein ganz kleines iPad. Da hast du immer die Chance, zwei Spalten nebeneinander zu machen. Da könnte ich links eine Karte in Garmin-Größe haben, ohne Datenfelder und rechts noch 10 Datenfelder daneben. Das ist so die Idee da hinten. Ich brauch nicht so ein ganz breites, wie die es jetzt machen, aber die Idee finde ich nicht doof, in die Breite zu gehen. Weil das ist tatsächlich durch dieses gerade Format, ich weiß nicht, ob es dem geschuldet ist, dass man sagt, Aerodynamik und so weiter ist wichtig und vielleicht auch das Gewicht, das nicht hergibt, da überhaupt eine Klemmung zu schaffen, dass der Winkel, wenn man es vorm, wie gesagt, sobald du vorm Lenker was montierst, hast du mehr Hebel, wenn das Ganze doppelt so schwer wird, merken wir ja beim neuen Ace von Wahoo auch schon, ne, wo du sagst, okay, das Ding ist auch ganz schön schwer. Und da ist ja auch irgendwann eine Limitierung. Ich glaube aber, dass Displaybreite von den Fahrradcomputerherstellern komplett unterschätzt wird. Da kannst du mehr mitmachen als in der Höhe.
Genau, und du müsstest vom Halter einfach sowas machen, wie Karoo das gemacht hat, dass du von oben einfach einschiebst, dann musst du nichts drehen. Dann hast du auch kein Problem damit, dass das an irgendeinen Halter nicht rangeht, zum Beispiel wie beim Ace. Ne?
Also das wäre für mich die Revolution, wo ich sage, da wird was neu gedacht. So ist es ja auch ein ganz neuer Gedanke. Und wie gesagt, ich bin mir nach dem Podcast mit den beiden auch relativ sicher, dass sie das drauf haben, dass das nicht irgendeine Bastellösung ist. Das Vertrauen hätte ich. Der Preis ist, glaube ich, sogar okay. Wenn man sagt, man fährt nur ein Rad und will das unbedingt haben, also ist, glaube ich, kriegt man auch günstiger nicht hin. Aber diese Nummer.
Weißt du, was für Lenkerbreiten die produzieren, was die kleinste Lenkerbreite ist?
Nee, aber die haben, glaube ich, alles Mögliche drin, was man so. Ich glaube, 38 oder so habe ich, glaube ich, auch gelesen.
Ja.
Ich kann es aber nicht beschwören jetzt.
Weil du weißt ja, Trends gehen zu schmalen Lenkern und 38 ist ja ein sehr gängiges
Maß. Ja, ich würde gerne mal Mäuschen spielen, wie viele Vorbestellungen sie haben. Das kommunizieren sie nicht. Glaube ich. Oder vielleicht habe ich es nicht gesehen. Ich sehe es jetzt auch nur bei Instagram. Ne? Wenn man Cycling Sina abonniert hat, kriegt man ja auch so ganz skurrile andere Vorschläge. da muss man dann auch mit leben. Aber das witzigerweise die Grundidee mit diesem etwas breiteren Display oder eben mehrere Display-Einheiten zu benutzen, hatte ich ja schon immer. Ich hatte ja schon damals, irgendwann vor 5 Jahren, habe ich ja schon mal gesagt, wie geil, also ich habe ja sogar so eine Halterung, wo ich 2 Bowls nebeneinander machen kann, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir 2 Bowls, links die Karte, rechts die ganzen Datenfelder. Ja, und sowas in zusammengebacken fände ich schon ganz geil.
Ja, ja, verstehe ich.
Und nicht natürlich, dass ich 2 10,50 kaufen muss. Muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Ne? Aber so 2 Karos nebeneinander, weil der Karo hat ja tatsächlich, sobald du auf der Kartenansicht bist und 4 Datenfelder einblendest, siehst du ja gar keine Karte mehr. Das ist die kleine Schwäche, die ich beim Karo sehe. Mhm. Beim Garmin geht das noch, ne? Weil das Display höher ist. Der Karo hat aber eigentlich wie gesagt, das ist so eine schöne kleine Displaygröße, die nicht zu viel Strom verbraucht. Das ist ja ungefähr das Panel, was sie in der Mitte haben. Und dann haben sie ja noch ein Karo nach rechts und nach links als kleinen Flügel, so kleinere Karos. Mhm. Also deswegen, so 2 Karos nebeneinander wäre auch schon geil. Und dann natürlich mit einer, wenn du dann natürlich sagst, du baust wirklich, und das ist auch was, man sieht jetzt ja so animiert die Software, die sie da reinspielen in den Lenker. Und so Screenshots, so, wo du sagst, okay, da links ist die Spotify-Geschichte, in der Mitte eine schöne große Karte, rechts siehst du ein paar Datenfelder und weiß nicht, kannst auch irgendwas Licht an, ausklicken und so weiter, Radar. Wenn sie das schön programmieren, also dann ist es ja, wenn sie wirklich da eine Software reinbauen, die wirklich so wie Karo vor 3 Jahren einfach mal alles umkrempelt und sagt, hier, wir machen mal was Handymäßiges und die gehen halt noch einen Schritt weiter mit noch einer ganz from scratch modernen Software rein, dann ist das ja richtig geil. Und wenn die Software geil ist, dann können sie auch den Fahrradcomputer parallel bauen und sagen, ja hier, für die, die keinen Lenker haben wollen,
ja, voll.
600 Euro, gib mir 600 bis 1000 Euro, ich habe euch einen geilen Fahrradcomputer mit der Software gebaut.
Ja, ja,
ist ja dann ein leichtes.
Ich bin gespannt, wie das mit dem Computer funktioniert. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, weil jetzt die Bilder, die man da sieht, das sieht aus wie in einem Auto, wo das Infotainment-System gut funktioniert.
Ja, ja.
Irgendwie, wo man, und das sieht auch so, es sieht natürlich auch so Apple-mäßig aus, du drückst und du siehst das und hast das Gefühl, ich drück da drauf und es passiert sofort. Aber das ist eigentlich ja in den wenigsten Fällen bei Fahrradcomputern so krass. Also eigentlich selbst bei Garmin guten Modellen und so finde ich immer noch, dass das iPhone zum Beispiel weiter vorne ist. So was du drückst drauf und es passiert was.
Software von 1980.
Ist so, ne?
Ja, ja.
Ja, gut. Dann sind
selbst
wir da
der
schon
Karoo,
mal
der Handysystem hat, der modernste ist, ist schon nicht
ja.
iPhone.
Nicht. Ja, ja, genau. Also es kann immer sein, dass hier und da so ein bisschen leckt. So wenn du was runterziehst oder irgendwie weiter swipest oder so. Und das ist halt das, da warte ich ein bisschen drauf. Und wenn das immer noch alles so laggy ist und so und jetzt gerade sieht es so clean aus und man hat da so Bock drauf und dann wird es laggy, dann
ja, das ist, glaube ich, die größte Chance. Ja. Am Ende ist es so, die Software muss es bringen.
Ja, ja, voll.
Und was du jetzt siehst, muss einem ja auch klar sein, da sieht man zwar ein bisschen was Animiertes, aber das sind ja alles Mockups. Das sind ja einfach nur gemalte Photoshop-Screenshots, gehe ich von aus. Aber vielleicht hilft da auch, wie du sagst, das Thema Auto, ne? Die beiden kommen aus der Autoindustrie, fahren auch schnelle Autos und haben da Bock drauf. Vielleicht ist das genau das Ding, wo sozusagen Auto-Infotainment auf einmal im Fahrradcomputer drin ist. Inklusive Lampe und allem Pipapo und Strom.
Und dann muss es auch nicht der aerodynamischste Computer sein oder sonst was, ne? Ja. Weil das ist ein Ding, da kriegen Leute Bock drauf, wie das bei einem iPhone ist oder sowas. Da sehe ich es auf jeden Fall auch.
Dass, ja, das meiste aerodynamisch ist es ja so, wie es jetzt aussieht.
Ja, genau, aber wenn da jetzt so ein breiter Computer irgendwie vorm Lenker liegt, dann ist das trotzdem für die meisten erstmal befremdlich, würde ich mal sagen. Ja.
Also ein bisschen Skepsis ist weg, weil letztes Mal habe ich auch so ein bisschen skeptisch drüber gesprochen, so nach dem Motto, ja, braucht man das nicht, kriegt man das technisch überhaupt hin oder nicht? Mhm. Also da die Skepsis ist weg. Natürlich bleibt immer dieses Restskepsis wie bei jedem Start-up. Auch so Leute, die Flugtaxis bauen und so weiter, gehen ja mal pleite. kriegt man es wirklich hin, indem man sagt, okay, ich mache jetzt hier was ganz Neues, ich gehe all in. Ne, und da steckt ja auch viel privates Geld wohl drin und was sie sich hart verdient hat. Es ist ja tatsächlich so, wo man sagen muss, okay, das gönnen würde ich es auf jeden Fall, dass es klappt, aber und ich bin auch viel, viel weniger skeptisch. Gleichzeitig vom Markt her, ja krass, vielleicht ist es tatsächlich die Integrated-Lösung, die mit dem Fahrrad mitverkauft wird, weil da schreiben sie auch immer, dass sie mit Industriepartnern in geilen Gesprächen sind. Dass man sagt, okay, so wie im Golf. Ich kaufe einen Golf und habe da ein Infotainment-System drin, kaufe ich halt einen Canyon und habe da ein Infotainment-System drin und kriege das gleich mit. Dann ist es vielleicht auch die Hürde des, ich muss mir einen Lenker kaufen und weiß nicht, ob der passt und ob die Breite passt oder passt sie nicht. Finde ich den Griff gut, finde ich ihn nicht gut? Schicke ich einen Lenker wieder zurück? Die Option fällt ja dann weg. Wenn das ganze Ding sozusagen als an Fahrrad schon direkt integriert dran ist, dann ist es wieder so, dann wird das Fahrrad, geht das Fahrrad mehr Richtung Auto. E-Bikes, vielleicht klatscht man das auch einfach in E-Bikes rein. Da ist das, wäre ja auch noch eine Variante. Es muss ja nicht ein Dropbar-Lenker sein.
Ich bin gespannt. Aber ja, wie du sagst, also es kann Vor- und Nachteile haben, dass sie aus der Autoindustrie kommen. Ne? Ich weiß halt nicht, wie lange sind sie wirklich schon im Thema Fahrrad drin? Und wenn du jetzt irgendwie wenn du dir deinen Partner suchst irgendwie und das Licht ist von dem Hersteller und der Computer ist dann von Sigma, dann weiß ich nicht, ob das dann so gut funktioniert.
Ja, dann, aber ich glaube, da ist der, also das System, Software ist das eigene.
Okay.
Bis zum Chip, meine ich.
Okay.
Ich glaube, das haben sie auch. Also deswegen, den Podcast kann ich, ich hoffe, ich finde den Link noch. Wenn nicht, kann man den sicherlich suchen. Und finden denn das Interview, aber das in dem Podcast war sehr viel Konfidenz und auch technisch haben sie es ganz gut erklärt, wo ich sagte, okay, ja, ist schlüssig. Mhm. Das, also zumindest hörte sich nicht nach heißer Luft an, was ja bei Startups auch manchmal der Fall sein könnte. Ja. Definitiv spannend. Also immerhin so spannend, dass ich es hier nochmal reingeschrieben habe.
Mhm, voll. Macht Spaß, das zu verfolgen.
Dann haben wir es. Nächste Folge wird vielleicht eine Interviewfolge. Könnt ihr euch darauf freuen, wenn da alles gut geht. Mhm. Und vergessen haben wir hoffentlich nichts heute. Eigentlich nur so neue News durchgequatscht.
Hast du keinen Pick oder was?
Ach scheiße, wir müssen ja noch Picks machen.
Ich dachte, du hast vielleicht keinen und willst das einfach so
Also dann nenne ich das jetzt hier Outro 1. Und 2 Sekunden später die Picks. Ja, Picks habe ich, weißt du warum? Weil ich sie hier, ich Idiot, sie nicht in meiner Liste drin habe. Ich mache ja nur das stumpf, was in meinem Skript hier drin steht. Ja, Picks.
Soll ich anfangen?
Gerne.
Ja, weil das so gut zum letzten Thema passt, ist hier mein Infotainment-System für meinen Lenker. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe mich selber so geinfluenced mit dem Swift Cock und Click. Und das habe ich benutzt und dann waren im Angebot bei Swift diese Swift Play Dinger. Und dann habe ich da zugeschlagen, weil ich das irgendwie bin ich jetzt in diesem Gaming-Modus und ich finde es auch cool, muss ich sagen. Also der Klick reicht, aber du hast natürlich nur eine Stelle irgendwo, wo du ihn anbringen kannst.
Hoch runterschalten und so weiter.
Genau, und du kannst halt problemlos dann upgraden einfach mit diesen Swift Play Controllern. Die macht man sich. Also an Lenker, die sitzen sozusagen, dein STI, dein Bremshebel sitzt hier vor, stört aber nicht. Du kannst halt auf den Hoods drauf sein und dann hier deine Knöpfe drücken. Also es sind auch tatsächlich mehr Knöpfe, als man denkt. Auf der linken Seite hast du dann Cursor. Das
sieht eigentlich aus wie so ein PlayStation-Controller.
Ja, im Prinzip schon, ja. Und du hast hier, hier ist auch noch eine Taste, diese schwarze auf der Seite und da schaltest du und hier mit den orangen Dingern vorne kannst du lenken und bremsen.
Okay.
Das Lenken ist witzig. Jetzt, also wenn man diese Play-Controller angeschlossen hat, dann wird dir bei Swift natürlich auch so Kurse werden dir angezeigt, wo du richtig Slalom fahren musst und irgendwelche Sachen einsammeln musst, so Mario Kart-mäßig. habe ich noch nicht gemacht, aber Genau, und bremsen halt um irgendwie zu einer, du fährst einer Gruppe voraus und willst aber wieder warten zu der Gruppe, dann kannst du halt auch runterbremsen einfach.
Das Kickerbike hat auch eine Bremse, aber dass die während der Fahrt geht, glaube ich nicht.
Ja, also das geht halt.
Ah, also das dann siehst du auch auf dem Bildschirm, dass du bremst dass, oder dass du ja. verzögerst?
Ja.
Sagt er dir, dass du bremst
auf dem Bildschirm? Die Geschwindigkeit geht halt runter.
Okay, krass.
Und also du hältst an halt, ne?
Ja, ja.
Und ja, kannst halt so hier diese Ride-Ons geben. Also wenn dir jemand ein Ride-On gibt, dann kannst du dem direkt einen zurückgeben.
Ja, ja.
Finde ich immer ganz sweet so. Oder diese, wie heißen die? Diese Ride-On-Bombs, dass man irgendwie allen in der
ja, Umgebung... Ja, ja, okay.
Genau, und natürlich kannst du damit auch deinen Intervallkram hoch und runter stellen.
Was sind die Power-Ups?
Power-Ups ist dann das blaue, okay. der blaue Button.
Wahrscheinlich kann man auch das noch umschalten für irgendwas da, anderes,
das glaube ich nicht, nee.
Okay.
Aber es ist, ja, immer, also es, man kann auch manche gedrückt halten und das ist dann was anderes und kannst ja, halt
relativ
durch
schwergängig,
dein,
ne?
Genau, aber du kannst auch da, durch dein ganzes Menü scrollen, ne? Also kannst das Menü hochmachen, kannst überall durchscrollen, du könntest sozusagen sogar dein Fahrrad wechseln, ohne irgendwie die Hand vom Lenker zu nehmen.
Ach.
Und also mit ganz normal A, wie bei einer Playstation irgendwie und zurück halt mit dem B dann, ne?
Witzig.
Ja, ist geil. Also macht Bock.
Jetzt muss ich natürlich gucken, ob sowas mit meinem Kickerbike auch geht. Das brauche ich ja auch.
Ja.
Muss ich mal googeln, ob das, wenn man Kickerbike fährt, ob man das dann auch benutzen kann.
Ja, aber wenn du bei Swift wenn du Swift aufmachst, unten in der Mitte ist der Controller.
Ach, und dann muss ich einfach Kickerbike-Lenkung rausnehmen und den rein wahrscheinlich.
Ja. Aber Controller, hast du beim Kickerbike da was
Ja, ja, die Lenkung.
Ach so,
ich kann auch mit Tasten lenken.
Ah, okay. Ja, genau, da machst du einfach die dann dran, ne?
Kosten die immer noch 50 Euro?
Weiß ich nicht. Normalerweise 100 und ich habe sie für 50 reduziert gekauft. Da dachte ich mir, für 50 Euro finde ich es geil.
Ja.
Also 100 hätte ich wahrscheinlich nicht bezahlt, aber 50 finde ich cool.
Und da kannst du auch dieses größer, kleiner stellen im Erg-Mode und so ging
ja
auch?
Ja.
Okay.
Das kannst du dann auch hier auf den Tasten, ne?
Ja.
Ich fand's.
Ach ja, die Schalttasten, okay.
Genau, weil schalten tust du dann ja nicht, ne?
Ja, coole Sache.
Ja, macht Spaß.
Picks. Ich habe auch einen Pick, den hat mir Tim geschickt. Es ist einfach, jetzt muss ich erst mal gucken. Ja, hätte ich ja gleich schon mal aufmachen können. Da ist es. Und zwar eine ganz neu entdeckte Quelle von 1894. Das Thema Distanzradfahren. Was sind Distanzfahrten? Eine neu entdeckte Quelle von 1894. Ein sehr langer Text. Wenn man den sich als Podcast generieren lässt, 25 Minuten, ist auf der Webseite von grevet.de. Die haben den Text da nochmal veröffentlicht, weil der ist mittlerweile nach 1894 natürlich auch lizenzfrei. Den müsst ihr lesen. Sehr spannend.
Aber du willst jetzt nicht spoilern natürlich, oder wie, oder was?
Genau.
Ja, gut. Ja, danke für den Pickingo, das war richtig schön.
Ich habe mir das tatsächlich, das ist der Nebenpick, den ich aber hier sowieso schon mal gemacht habe, den und mit Listen Later als Podcast generiert.
Ja, ja, ja.
Also es ist Listen Later ist ein Dienst, den ihr im Netz findet, schreibe ich hier auch nochmal hin.
Ich erinnere mich sogar.
Ja.
Krass, ne?
Ja, und dann für mich war das wichtiger, den hören zu können. Das heißt, ihr baut euch eine, also ihr meldet euch da an und dann müsst ihr euch so ein Bookmark irgendwo in die Zeile legen und wenn ihr dann auf einer Webseite mit so einem ewig langen Text seid, sagt ihr, geh auf Listen Later und dann wird der für euch gesprochen. Das ist sehr cool für so lange Texte, dann könnt ihr die beim Laufen, Sport machen, Autofahren, Radfahren, was auch immer hören. Und dann könnt ihr euch das anhören. Und das ist ganz spannend, weil es so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte des Radfahrens über Landstraßen halt geht. Und die ersten Rennen, die stattgefunden sind. Und warum ist das überhaupt stattgefunden? Dieses Freiheitsgefühl, mit eigener Kraft fahren zu können. Und so viele Dinge zwischen den Zeilen, die da stattfinden, wo man dann selber überhaupt erstmal versteht, warum fahre ich gerne Rad? Mhm. Und warum mache ich diesen Sport und warum quäle ich mich auch mal, indem ich sage, ich fahre mal 300 Kilometer oder noch länger oder fahre so ein Grevé oder ein Brevé. Also dieses Mindset, was da entsteht und welche Gefühle da eine Rolle spielen, dass man das überhaupt macht, welche Instinkte und so weiter. Mhm. Und das ist halt so ganz spannend. Also kann man sich mal durchlesen, finde ich super geil. Habe ich auch im Discord schon geteilt, habe ich auch schon Feedback bekommen, dass Leute das cool finden. Also einfach mal so ein Link zu einem Text.
Schön. Ja, auch mal schön.
Ja, ist ja am Ende, als wenn ich ein Buch verlinken würde, nur dass es kürzer ist. Ja, also es ist sehr, sehr lesenswert. Hätte ich nicht gedacht. Also auch so Entstehungsgeschichten und so weiter. Und ja.
Geil.
Eine Entwicklung in diese Richtung war dem Gedeihen des Radsports nur förderlich, da die Landstraße der weitaus größten Zahl von Anhängern unseres Sports viel leichter zugänglich ist und so weiter. Also die und eine weitaus größere Anziehungskraft für sie besitzt als die Rennbahn. Ja, weil der Radsport ja auf der Rennbahn mal stattgefunden hat auch und so weiter. Ja, mit Ausdauer. Ja, das ist echt cool.
Cool, ja.
Lohnt sich.
Bin ich sehr gespannt drauf.
Alles klar. Dann kann ich jetzt nochmal das Outro zum zweiten Mal sprechen. Stimmt, die Picks vergessen, Alter. Outro 2 nenne ich's. Gut, dann sehen wir uns Mittwoch beim nächsten Zwift-Event. Auf jeden Fall. Und
am 8. War das dann schon?
Nee. Am 8.3. sprechen wir uns da vorher nochmal hier im Podcast? Wahrscheinlich, ja.
Denke
ja, aber schon, da ist eine Interviewfolge. Vielleicht.
Ja, sagen tun wir es trotzdem.
Wahrscheinlich, genau.
Ja.
Also dann auf jeden Fall seid ihr herzlich eingeladen, zu uns zu kommen am 8.3. Freue ich mich drauf. Mhm. Das wird sehr geil und ja, danke fürs Zuhören. Hoffe, es war das ein oder andere dabei für euch. Tschüss.
Tschüss.
So.
Du hast Swiftcock aufgeschrieben, also das heißt Swiftplay.
Swiftplay, okay. Ja. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, ob die noch
reduziert sind, ne?
Dann warte ich einfach aufs nächste Angebot. Spätestens im Sommer kosten sie nur noch 30 Euro.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weil, ist noch hier für 50 Euro.
Ja, das ist doch super.
Ich habe ja bei Zwift auch schon im Online-Shop bestellt, Ich trage ja immer noch die Stirnbänder von denen, die finde ich geil.
Ja.
Die trage ich auch gerne im Sommer beim Tennis. Mhm. Und die haben so Handtücher, habe ich da mal bestellt, aber die sind sehr, 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 sehr klein. So irgendwie. Mhm. Die sind
Obwohl
mir zu klein.
Mir reicht das eigentlich. Hast du so fette Handtücher auf dem Trainer dann? Oder?
Ich habe jetzt immer so normal großes. Ja, das deckt auch so ein bisschen ab, dass das nicht alles voll tropft.
Das Fahrrad oder was?
Ja.
Okay.
Gleichzeitig.
Ja, ich schwitze ja nicht.
Nee, das stimmt. Ja, für die Postshow habe ich jetzt auch nicht mehr viel zu erzählen, glaube ich.
Ich habe eigentlich auch nichts, nee.
Dann schalten wir ab, dann machen wir heute einfach keine Postshow.
Ja, ist doch
Freut euch auf die Pre-Show.
Ja. Ach ja, die kommt ja jetzt.
Ja. Ciao, gut, ciao.
Tschüss.
4 Wochen.
Was?
Haben wir keine richtige Sendung gemacht, so Freestyle-mäßig.
Ja.
Mit normalen Themen. Und da war zwischendrin auch, war ja das Interview.
Ja, ich habe mich auch gerade gefragt, ob ich schon auf den neuen Bezügen saß. Ja, aber da wahrscheinlich.
Auf der Seite, genau.
Das kommt mir so anders vor. Aber ich finde, die Bezüge, die könnte man fast picken. Also finde ich irgendwie gemütlich auch.
Ich picke auch bei eBay Kleinanzeigen die alten Bezüge zum Verschenken, die keiner haben will. Zwei Bezüge. Sind noch nicht einer gemeldet.
Ja, das Ding ist, du brauchst natürlich auch ein oder zwei von diesen Sofas, ne?
Ja.
Vielleicht irgendwelche
anderen
Podcasts.
Die sind noch in Ordnung.
Leute.
Wenn ihr so ein Sofa kauft, hier so ein Kipplan, glaube ich, heißt das, bei Ikea kauft, dann meldet euch. Ich schenke euch zwei Bezüge. Auch die Versandkosten schenke ich euch, falls ihr nicht aus Hannover kommt.
Ja, das ist ein Deal.
Deswegen, die werde ich nicht los. Aber es ist ein slightly besser, weil die sind ja auch grau oder so dunkel, Anthrazit, wie auch immer. Aber erstens haben die anderen Moiré gemacht teilweise.
Ja.
Also die haben geschimmert im Video, hat keiner gemerkt. bis jetzt, bis ich es jetzt gesagt habe. Und tatsächlich mit dem Braun hat sich's gebissen, mit diesen beige-braunen Kissen jetzt, wo jetzt Enjoy Your Bike draufsteht.
Ja. Ich finde es auch viel angenehmer. Also auch vom Material her ist es halt ein bisschen weicher, ne?
Ja. Ja, ja, also ist auch, der kostet auch mehr als der andere. Das andere ist dieses ganz billige Einsteiger-Ding und da kostet hier kostet einer 50.
Ja.
Ich glaube, die anderen kosten 29, 19, ich weiß es nicht. Auch unglaublich. Und die Heizung bin ich noch am überlegen, ob man da zumindest, also man kann die ja nicht abdecken, dann wird es nicht mehr warm. Aber die nervt mich hier im Hintergrund immer noch ein bisschen.
Sehr bald Sommer, ne?
Ich habe echt überlegt, ob man hier so, wir können eigentlich unsere grauen Platten, die wir oben haben, so klein schneiden und einfach davor stellen.
Ja, ja, die müssen hier runter.
Und die davor stellen und wegnehmen, wenn die Sendung vorbei ist. Oder wenn man Winter hat und die Wärme braucht.
Heizung anmalen geht auch.
Ja, dann sieht man sich ja trotzdem immer wieder, sieht ja trotzdem eine Heizung aus.
Ja.
Ja, vielleicht ist es, oder, it's not a bug, it's a feature. Wir haben extra einen Störer hier hinten drin, der zeigt, dass wir in so einem echten Raum sitzen und nicht so Fernsehstudio-mäßig.
Können auch Greenscreen machen. Heizungs-Greenscreen.
Ja. Ja, ja. Der Greenscreen da hinten, der macht mir auch ganz schön viel Arbeit jede Folge. Wehe, ihr guckt bei YouTube hier nicht. Wenn ihr jetzt die Pre-Show hört, ganz am Ende des Podcasts, ihr müsst einmal in euch noch mein Kunstwerk im Hintergrund angucken. Das ist relativ viel Arbeit. Also es ist natürlich auch viel Arbeit, was vorzubereiten, was auf dem Bildschirm hinten als Slideshow läuft. Aber Greenscreen, die Problematik ist irgendwie, dass alles, was grün ist, halt irgendwie weggemacht wird oder komisch gemacht wird. Und dann ist halt das Schwert von dem Druiden, von Yoda da hinten, halt auch irgendwie grau.
Ja.
Das ist irgendwie komisch. Da habe ich noch nicht so den richtigen Workflow gefunden. Beziehungsweise jetzt muss ich halt das Bild doppelt machen, ausschneiden,
Genau, eine Maske setzen.
Ne, ich setze eine Maske, dass der Greenscreen ausgeschnitten wird, da kommen dann die Dings draus und der Rest ist wieder normal, wie auch immer.
Mhm.
Muss ich mal gucken. Ich werde weiter rumexperimentieren und das professionalisieren. Und ich glaube, einfacher wäre es, wenn wir einfach hier komplett zwei Sofas vor grün stehen hätten.
Komplett vor grün?
Ja, ja.
Ja, aber es macht auch nicht so viel Spaß, ne?
Ja, dann wäre es halt, dann wäre es halt komplett virtuelles Studio.
Ja, ich meine, Spaß hier zu sitzen macht es dann nicht mehr so.
Ist
nicht
ja,
mehr
ja, so. Sitze mal, gucke ich dich so an und sehe grün im Hintergrund. Ja, ja.
Ich finde den schon manchmal störend vom Auge her.
Ja. Das Krasse ist ja auch, dass der Greenscreen zum Beispiel, deswegen habe ich die Kissen jetzt niedriger gelegt, der macht ja so einen grünen Schatten hier auch.
Ja.
Und das wiederum siehst du dann wieder, wenn du das nochmal, also wenn du genau hinguckst.
Ja.
Ah, ja.
Irgendwann picke ich nochmal meinen Greenscreen-Anzug und dann ziehe ich den mal im Podcast an.
Ja. So Fullface. So, gibt es nicht die, wo man gar keine Augen mehr sieht, hier so einen kompletten grünen,
ja,
Anzug?
Komplett, ja, ja. Gesicht auch weg. Dann kannst du da irgendwen anders hinshoppen.
Ja. Ja, ja. Das wäre auch nicht schlecht. Heute zu Gast. Der und der. Hier, ich habe mal tatsächlich exklusiv für die Pre-Show
das erste Muster.
Ein Stoffmuster von unserem neuen Enjoy Your Bike Trikot.
Mhm.
Müsst ihr zu YouTube klicken. Ich weiß nicht, wann die Pre-Show ist. Auf meiner Uhrzeit steht 6 Minuten und ein paar Sekunden, aber wir klatschen das ja immer nach hinten.
Wie fandest du es?
Ja, mega.
Mhm. Ich hatte auch noch nie ein weißes Trikot. Das wird das erste.
Das ist nicht weiß, das ist Creme.
Das Ding ist, das wurde mir vorher immer gesagt, das ist Creme. Aber ja, es ist nicht rein weiß, aber es ist auch schon immer noch weiß, muss man sagen.
Ja, ja. Ja, hell zumindest.
Also die Kissen sind cremiger.
Ja, aber das war auch tatsächlich, weil ich bei Spreadshirt habe ich die bestellt. Ja, gab es nur die Farbe.
Ja, und das Braun ist natürlich auch ganz anders als auf dem Trikot,
ja,
ne?
Ja, ja.
Auf dem Trikot ist dunkler.
Stimmt, es ist dunkler. Aber geil.
Mhm.
Also das ist letztendlich, glaube ich, das, was, wenn man es so trägt, der Ausschnitt ist es.
Ah ja, nur, dass ein Restverschluss da ist, ne?
Also man sieht so Höhenlinien, man sieht große Buchstaben. Mehr verrate ich nicht. für die Hörerschaft. Haben wir mehr Klicks auf YouTube, wenn jetzt Leute dann sich das doch, die sonst nur den Podcast hören. Vielleicht klickt dann doch mal einer bei YouTube rein.
Wird es das auch zu kaufen geben dann eigentlich?
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Okay.
Also jetzt kommt erstmal der nächste Schritt. Ich glaube, April erst kommen unsere.
Ah, okay.
Unsere eigenen zum Testen, weil man muss es ja doch mal einmal angezogen haben und dann kann es auch wahrscheinlich locker bis Sommer dauern.
Ja.
Und dann vielleicht versuche ich so ein, in der Vergangenheit hatten wir ja immer schon Enjoy Your Bike Trikots und ich will eigentlich so eine Art Presale machen, das Leute, oder einen Verkauf und dann wird es halt 6 Wochen später geliefert und produziert, weil ich will, irgendwas hast du immer zu viel und das ist auch irgendwie nicht geil, die dann nicht loszuwerden oder was sie im schlimmsten Fall wegschmeißen zu müssen oder zu wenig zu haben, ist auch doof. Deswegen ist mein Plan eigentlich zu sagen, okay, klickt das und ihr kriegt es irgendwann.
Ja.
Und dann kann ich immer noch mal hier und da mal 5 bis 10 mehr von den gängigen Größen bestellen, aber ich will nicht, dass irgendwas rumliegt. Das ist irgendwie doof. Naja.
Ah, cool. Da freue ich mich drauf. Aber wir haben auch ein paar andere Trikots hier jetzt hängen, ne? Ist das eigentlich ein Thema oder so? Wir sind in der Pre-Show, können wir es eigentlich schon sagen, ne? Wir bauen ja hier fleißig um bei uns im Showroom und so die ganzen. Alles sieht anders aus und so ein kleines Preview konnte man auch schon auf Instagram und YouTube sehen in so einem Short bzw. Reel.
Ja, ich mache das mal in der richtigen Sendung hier mit rein, dass wir das.
Okay.
Wir haben ja auch diesen Werkstatttag. Hast du zufällig das Datum vom Werkstatttag und alles?
Ja, habe ich.
Hast du das parat? Muss ich hier
das
nicht eintragen?
Das habe ich im Kopf.
Okay. Uhrzeit und was so stattfindet und so weiter.
Ja, gut.
Kriegen wir hin.
Also ich bin denkbar unvorbereitet, aber das weiß ich aus dem Kopf.
Ja, okay.
War das eine kurze Sendung wahrscheinlich, ne?
Heute?
Ja.
Ja, ja, 9 Minuten erst.
Ja.
Stand jetzt. Noch weniger, du bist ja noch mal raus und wieder reingekommen. Wahrscheinlich sind es netto nur 8.
Ah ja.
Ja, läuft alles hier. Die Aufnahme läuft. Wollen wir anfangen?
Ja, können wir machen.
Überschrift Fahrradgeometrien einfach erklärt, nehme ich mal weg.
Aber
kleiner Teaser für eine der nächsten Folgen,
ja,
die wir heute nicht schaffen, weil wir zu viel anderen Kram haben.
Ja.
Hübsche Helme und sowas. Ja. Gut, los dann.